Wo sind die Herren?
Prost.
Prost.
Biertaucher Podcast.
Folge?
62.
Mit?
Mit dem Gregor.
Mit dem Horst.
Und mit dem Johnny.
Oh ja.
Es ist Dienstag, der 24. Juli 2012 circa.
Mhm. Genau. Ja, circa, genau.
Genau,
passt. Ja, exaktemente.
Sie hören im Hintergrund die echten Atmo-Geräusche, nämlich den Brunnen im alten AKH, wo wir uns treffen.
Es plätschert.
Es plätschert.
Starten wir mit dem Hausmeister-Themen.
Aber bitte.
Ha. Ja, da bist du eigentlich der Hauptakteur diesmal, oder? Einmal haben wir mal von einem Andreas, wieder einem anderen Andreas als die anderen Andreas, die wir
wahrscheinlich auch hatten, ein Bitcoin-Andreas.
Haben wir Feedback bekommen zu der Story, die du erzählt hast über Shadowrun.
Ja, der hat uns auf ein Thema aufmerksam gemacht, was wir sowieso behandeln werden.
Sehr gut, ja, sehr gut, sehr gut.
Danke, und, Andreas.
Ja, genau. Und das Zweite, uns wurde geholfen.
Uns wurde geholfen von meinem lieben Freund Jörg. Ich darf hier Schleichwerbung für seine Firma machen, wukonik.com aus Graz.
Was machen die?
Der macht so Webseiten-Marketing-Sachen.
Okay.
So. Werbung. Und auf jeden Fall, der hat es geschafft, dass wir jetzt für iTunes offiziell hörbar sind. Also ambitionierte iTunes-Hörer hatten uns immer schon hören können, indem sie einfach den Feed in der iTunes-Software in einem Menü, das gar nicht so versteckt ist, eingeben. Aber jetzt sind wir dank dem Jörg auch offiziell auffindbar in der riesigen Podcast-Datenbank von iTunes.
Ja.
Ist auch jedes Mal jetzt in den Shownotes verlinkt.
Cool.
Sehr schön. Und das ist nur dank Jörgs Hilfe gegangen, weil man muss dazu angemeldeter iTunes-User sein, damit man dort einen Podcast auch vorschlagen darf. Also wenn man nicht seine Kreditkarte hergibt und im iTunes-Universum mitmacht, darf man auch nicht einfach so einen Podcast vorschlagen für alle.
Ich glaube, es gibt Tricks, wie man ohne Kreditkarte an einen Account rankommt, aber ich glaube, das ist schon ein bisschen lästig,
hat
oder?
Sich meiner
Kenntnis ich habe das schon irgendwelchen Nein, ich habe das nicht geschafft. Ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Aber Freunde von mir haben sich schon irgendwie Accounts gecheckt ohne Kreditkarte. Anscheinend geht es irgendwie auf Umwegen, aber.
Auf jeden Fall begrüßen wir hiermit herzlich alle unsere iTunes-Hörer.
Ja.
Also einfach eingeben, Biertaucher jetzt in die Suchleiste und das kommt dann.
Genau, ja, es ist auch der Link direkt auf den Shownotes. Also wenn man nach Biertaucher googelt, steht dann direkt für iTunes-Leute Link, wo sie draufklicken müssen. Dann ist das. Macht iTunes macht übrigens eine super schöne Übersichtsseite über alle unsere Folgen.
Cool. Das so ein XML-Feed alles kann.
Ja, genau, dürfen wir das Template klauen.
Ja, müsste ja HTML sein.
Ja.
Nun gut, dann komme ich zu meiner rituellen Frage, ob jemand von...
Achso, haben noch ein Hausmeister-Thema.
Ja!
Entschuldigung, Johnny, wie konnten Verzeihung. Wir? Wie konnten wir?
Alles, ja, also ja. Sie nicht, aber wir sehen, dass Geschichte stattfindet. Sie, also niemand außer uns selber sieht jetzt nämlich den ersten Biertaucher-Hangout.
Das heißt, wir übertragen gerade live diese Aufzeichnung mit dem Google... Also wir haben einen Google-Hangout und machen gerade live so ein Video-Hangout. Nur leider sind wir ziemlich einsam.
Wir werden soziales Fernsehen.
Ja, genau, aber wir sind Fernsehen.
Prinzipiell, wie wird das dann funktionieren? Jemand loggt sich ein und wir würden sein Bildchen dann weiter unten da sehen.
Ich glaube, unter unserem. Die Person, ich glaube, wir wirst hier oben an die anderen Teilnehmer sehen.
Okay.
Unten siehst du dich selber.
Und ich glaube, ihr könnt dazu chatten dann auch.
Genau, also. Du kannst da links verschiedene Applikationen aufmachen, bei Google Hangout kannst du dann chatten. Oder du kannst Bildschirm freigeben.
Na, Google Effects.
Google Effects,
da kannst du auch reinquatschen, so eigentlich.
Die dürften dann quatschen,
ja. Schau, jetzt, da hast du eine Krone.
Also, juhu!
Oder ein Diadem.
Wunderschön. Ist das süß.
Also sie haben das so hübsche optische Spielereien eingebaut.
Das kennt man von Fotobooth früher auch mit, noch. Ja, genau. Die waren die ersten.
Oder man kann gemeinsam Google Docs bearbeiten. Sie haben sich da ein paar Dinge, sogenannte Apps überlegt. Und man gibt es auch so dritt hier.
Also reinquatschen im Sinne von reinschreiben oder können sie auch wirklich auf unser Mikro?
Auch reinquatschen und du kannst eine Videokonferenz machen.
Sehr cool. Und
es gibt schon andere so Dritthersteller-Apps, die man so in Hangout reinnehmen kann. Es war mir nicht bewusst, dass man da so...
YouTube? Heißt das, wir können uns gleich auf YouTube aufzeichnen?
Das weiß ich nicht genau. Ich glaube, da geht es so... Also watch YouTube-Videos together.
Achso, dann können wir gemeinsam YouTube glotzen.
Es ist so ein Kollaborationsdings.
Aber nicht unschlau. Ich meine, YouTube-Videos gucken ist eh das Partyprogramm.
Das wäre lustig, dass wir aus unserem Dings gleichzeitig ein YouTube-Video machen, ne? Mit dem Ding jetzt. Das könnte man machen.
Interessant. Ich weiß nicht, wie man es
aufzeichnen kann. Probieren wir für nächstes Mal.
Ja.
Unsere Lernkurve kann ja noch steigen.
Ich habe das heute das erste Mal so ausprobiert und mir gedacht, ja, macht vielleicht Spaß.
Na, perfekt.
Ja, so.
Jetzt in Bild und Ton.
Danke, Johnny.
Also unsere Hörer auffordern, jetzt einzuschalten, bringt nichts, weil wir sie hören.
Ja,
genau. Aber nächsten Dienstag, 19 Uhr,
probieren. Ja, bleibt der Hangout nicht persistent dann auf der Hangout-Seite irgendwie? Weil ich habe ja gesehen, es gibt auf dieser super Hangouts Anklickseite dann auch immer so alte, aufgezeichnete Folgen. Ach so. Ich weiß nicht, ob es nicht nur für die berühmten Heinis gilt, sondern für jeglichen.
Na, werden wir sehen. Ich muss gestehen, ich weiß es nicht, das wie man...
Haben wir noch nicht herausgekriegt.
Ja. Da können wir noch viel lernen.
Ja,
in Bild und Ton. Noch getrennt.
Noch ja. Gut. Na gut, kann ich jetzt zu meiner rituellen Frage kommen, ob jemand von euch selber etwas erlebt hat?
Es sei dir gestattet.
Bitte, also ich frage hiermit, ob jemand von uns selber etwas erlebt hat, gemacht hat, nachgedacht hat oder im Internet gelesen hat.
Rituelles Schweigen.
Ja, eurem zustimmenden Schweigen entnehme ich, dass ich erzählen soll, dass ich mit dem Gregor in Linz war.
Yes.
Genau. Auf der Mac Convention. Das ist die Manga- und Anime-Freunde-Convention. Treffen. Dort habe ich einen Vortrag gehalten über Renpai, den der Gregor freundlichsterweise auch besucht hat, um mich emotional zu unterstützen. Und sensationell war, wir haben mit meinem Google-Handy, also das ist Nexus, haben wir einen Nexus mobilen WLAN-Hotspot gemacht für insgesamt 4 Laptops, was gut funktioniert hat eigentlich. Und ja, ansonsten haben wir dort lauter kleine oberösterreichische Mädchen gesehen, zum Teil auch Deutsche, die sich verkostümiert haben als Manga-Mine und wir haben sie kreischen gehört die ganze Zeit.
Ja, es dürften irgendwelche Auftritte. Ich meine, wir waren am 3. Tag dort, das heißt, es war dann gegen Ende nicht mehr so viel los, sondern es war schon eher im Abbau.
Haben wir einen Besucher auf Google Plus?
Ein Besucher im Hangout.
Ja, willkommen. Wir sind schon total abgelenkt.
Willkommen, Matthias.
Und er hat sich schon da verabschiedet.
So, Fokus, dein Thema
bleiben. Ja, die Anime. Ja. Also ich war ja schon auf der Anime Night in Wien und das hat mich begeistert.
Erzähl mal, was ist eigentlich der genaue Unterschied zwischen Wien, Anime Night und Leoding, Linz, Mac Convention?
Also bei der Mac Convention in Linz sind wir auf jeden Fall die alten Eseln, wir beide. Also da war es auf jeden Fall viel, viel jünger. Es ist generell, man muss es ja nicht schön reden. Also Anime und Manga ist einfach ein junges Phänomen. Da sind einfach viele sehr junge Dinge. Aber in Wien durchmischt sich es halt größer, weil auch die Bandbreite von den Programmen, die angeboten werden, ein bisschen größer ist. Da gibt es halt noch den Go-Kurs und dann halt die Computerspieler Österreichs, die dann irgendwie ein Ding machen. Das ist in Linz noch nicht. Was mir aber positiv aufgefallen ist, die sind am Sprung, sage ich dir.
Ja.
Weil das ganze Gebäude war professionellst ausgestattet. Es waren die Shops dort, die ich eigentlich auch von Wien auch kannte. Das muss ich eigentlich überhaupt nicht verstehen.
Innerhalb der Veranstaltung so kleine Tische, wo ein Kartenverkäufer oder
Comics-Kartenverkäufer, Accessoires für die Cosplay-Leute. Ja. Das Cosplay fand ich wieder mal beeindruckend. Ich meine, wie wir schon allein in
Cosplay
Wien...
Cosplay heißt eigentlich, dass die Leute sich kostümieren und verkleidet rumlaufen, ne?
Ja, richtig. Also wenn man salopp sagt, so wie der Fasching, ist aber eigentlich nicht dasselbe, weil die Disziplin ist... Sie verkleiden sich als Charaktere, die über x Staffeln schon aufgebaut wurden. Und zumindest bei der Wien Anime Night, hat eine Typin ein Jahr irgendwie Seide genäht, damit sie den Kimono original hinbringen konnte. Also das ist echt nicht zu vergleichen. Da steckt schon viel Arbeit und ein Haufen Liebe drinnen. Ja. Ja, wie gesagt, die Zelda in Wien hat mich schon schwer beeindruckt, die dann auch nach Linz gefahren ist. Und viele lustige, natürlich viel Bleach und viel Naruto, das sind die zwei...
Bleach, Naruto?
Ja, die kennst du ja nicht, das sind so zwei sehr bekannte Anime-Serien, die jetzt total angesagt sind. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt noch total angesagt sind.
Aber du hast Charaktere von dieser Serie dort erkannt?
Ja, definitiv. Okay, okay. Definitiv, ja. Und wir haben ja auch noch sehr nett dann als letzten Programmpunkt uns hingesetzt zu den Brettspielern.
Genau, das waren Leute, die einfach so aus Enthusiasmus heraus Brettspiele vorgezeigt haben, willigen Passanten, uns zum Beispiel. Und jetzt weiß ich den Namen nicht mehr auswendig, aber ich werde es in den Shownotes richtig verlinken. Ich glaube, es ist Dungeon Master.
Super Dungeon
hat das geheißen. So ein Brettspiel, was so ein bisschen wie ein Dungeon Crawler aufgebaut war. Also so kariertes Fältchen mit sehr schön gearbeiteten Fantasy-Figuren drauf und dann hat so Ereigniskarten und da hat man dann so gezogen und gewürfelt. Und es ging, glaube ich, darum, dass alle Spieler gegen den Spielleiter spielen müssen und so einen Dungeon, einen Drachen bekämpfen.
Er hat das so nett erzählt, fand ich. Am Ende, das war ich komplett fasziniert, weil er gemeint hat, was ist das Besondere und der Bezug zum Anime? Weil er gemeint, naja, die Figuren an sich waren schon im Anime-Style, was ungewöhnlich ist, weil ja das Fantasy-Sujet immer so eher düster Herr der Ringe-mäßig daherkommt. Und da waren echt so die japanischen, teilweise die japanischen Charaktere.
Also von den Figuren hätte ich es nicht erkannt, aber die Karten waren so ein bisschen Manga-mäßig, ja.
Und es ist eigentlich eine Persiflage auf diese Roguelike-Games.
Aha.
Insofern, weil sie so Sachen eingebaut haben am Spielfeld, wie zum Beispiel 8-Bit, 16-Bit, also so Computerelemente.
Ah ja, ein paar Insider-Nerd-Scherze, ja.
Genau, die waren eingebaut. Also interessantes Game und ja, wir haben es natürlich nicht dann ganz fertig gespielt. Weil
es doch. Aber es war sehr nett und mich hat vor allem dieser Enthusiasmus beeindruckt, mit dem die da diskutiert haben und Taktiken gleich gemacht haben und so.
Stimmt, die waren gut aufgestellt. Aber ja. Super.
Sonst laut war es auch, kann man sagen?
Ja.
Ja, also vielleicht, ja. Weil es letzter Tag war.
Also noch viel Dinge. Es war dann auch die Verleihung von den Cosplay-Leuten irgendwie und so. Das macht natürlich mehr.
Oh, wir hatten wieder kurz... Ja, wir haben jetzt gerade so ein bisschen wie bei Chatroulette eine Situation, wo ständig irgendein Fenster aufpoppt und irgendjemand zum Glück nur sein Gesicht herzeigt, merkt, dass wir keine hübschen Mädchen sind und sich dann wieder eine Sekunde später ausblendet.
Schön.
Aber
das wird jetzt die ganze
vielleicht können wir die automatisch stumm schalten, die Leute, und sie müssen so ein Schild hochhalten, dass sie wirklich ein Biertaucher... Machen wir so einen Biertaucher-Intelligenztest. Nur wenn sie eine Bierdose in die Kamera halten, dürfen sie mitquatschen. Also, dann schalten wir sie stumm oder so.
Ich habe es
wirklich jetzt schon
zensieren. Okay, passt. So, wir hatten zwei Besucher und sie gehen wir jetzt schon mehr.
Aber ist der alte Menschenfreund.
Genau, Menschenfreund. Ich kann es nicht lassen. Die sollen herkommen, physikalisch. Dann kann man viel besser verarschen.
Ja, so, wie ist das ja nichts?
Die sehen uns und verarschen uns.
Physikalisch ist überbewertet.
Real life.
Real life, der ich
ja. Nur such. Na, auf jeden Fall eine Gratulation an die Juliane Kagerer und ihr Team von der Mark Convention. Ich finde, die haben das sehr gut organisiert.
Ja, was ich mit Herz gemacht, die ganze Veranstaltung.
Waren alle mit Herz dabei.
Und ich muss strengstens wieder aufholen in Sachen japanischen Content. Bin so faul geworden. Ich schaue jetzt gar nichts mehr anime-technisch und komme mir vor wie abgeschnitten. Muss ich wieder Recherche machen. Ja.
Hier eine Premiere. Ich werde jetzt einen illegalen Torrent-Link verkündigen. Nicht?
Nein, machst du nicht.
Mache ich nicht?
Das ist illegal.
Das ist illegal?
Ja.
Das ist japanisch.
Ja, ist trotzdem illegal. Weißt du, was nämlich das Ding ist? Es gibt eine Grauzone, weil man japanische Serien verlinken darf.
Aha, und was?
Das ist, wenn sie noch keine Lizenz für Europa und Amerika haben, dann gibt es nämlich keine andere Importmöglichkeit. Und bis dahin, das ist nämlich ganz interessant zu beobachten, sind die Fansubs auch relativ breit gestreut, weil dann machen eben Fans die Untertiteln und dann ist noch alles.
Also du meinst, ich soll jetzt nicht den BitTorrent-Link zu Denja Otoko sagen, soll ich nicht. Na, dann werde ich das jetzt nicht tun. Okay. Tja, gut. Bleibt legal, Leute.
Ja.
Genau.
Definitiv. So. Ja, Erlebnisbericht. Das, was allen unter den Fingernägeln brennt, die zwei Leute, die das Phone schon haben, Nexus S, Jelly Bean ist
genannt. Ja, ich wollte schon die ganze Zeit fragen, wie es euch geht damit.
Ja, ich habe immer noch
keins. Ich habe es leider noch nicht.
Du hast es noch nicht?
Ich drücke ständig auf dieses Update-Ding und da kommt nichts.
Da kommt nichts?
Nein.
Ja, vielleicht hat mein Voodoo-Trick wieder geholfen. Da gibt es so einen, weiß ich nicht, ich glaube, das ist eher... So esoterischer Trick.
Psychologie.
Du musst in die App-Liste reingehen und dort gibt es ein Programm. Wenn du alle Programme auflistest, das nennt sich Google.Services. Mhm. Und da gehst du drauf und killst das mal. Dann löschst du den Cache. Ja? Und dann gibt es ganz witzige Seiteneffekte, dass du zum Beispiel deinen Standort wieder haben möchtest und so. Er vergisst halt einige Dinge. Und andererseits soll dann halt das Update vielleicht schneller aufpoppen. Ah. Weiß ich nicht, habe ich es gemacht, aber keine Ahnung. Das war schon das letzte Mal. Mhm. Ich habe erst seit dem 15. drauf gewartet. Habe schon so mit amüsierten Blick so in das XDA-Developer-Forum reingeschaut, wo so ein Thread offen war mit Countdown to Jelly Bean. Und jeder war genauso ratlos wie ich. Das ist ja immer klasse von Google. Ich meine, diesmal muss man ihnen zugute halten, sie waren ja schnell. Schnell, das passt ja. Die waren am 19. habe ich es dann gehabt, das Update, da funktioniert das. Aber sie äußern sich halt nicht über irgendeinen Release-Termin. Also das kommt dann, es kommen die ersten Erfolgsmeldungen aus dem Internet und dann weiß man, okay, irgendwann die nächsten paar Stunden kommt dann auch vielleicht eine offizielle Meldung von Google und so war es dann auch.
Ich habe mir noch inzwischen das SDK runtergeladen und mal die Developer-Notes durchgelesen und so die was gibt es Neues und dergleichen. Und ja, bin schon gespannt, was sie dazu sagt, weil die Geschwindigkeit ist eigentlich, das Project Butter war ja ein Teil. Vor allem haben sie sehr viel grafische Synchronisierung, dass Dinge synchron laufen und gleichmäßig laufen.
Ja.
Also wenn man scrollt zum Beispiel mit dem Finger, dass der Finger, während sie in Bewegung ist, bis es gezeichnet wird, ist der Finger schon weiter, wird es so antizipiert, wo er dann sein wird, während er sich bewegt. Also in Wirklichkeit, also in Summe halt einfach alles flüssiger wirkt und alles mit V-Sync getimed. Also
Das war auch das erste, der erste große Vortrag bei der Google Note, und das haben sie.
Ja, genau.
Weißt du, was ich, ja, das sind. Also ich kann mir den Scherz nicht verkneifen. Also am Nexus S muss ich sagen, das Nexus S ist jetzt schon 4 Jahre alt oder so. Das fühlt sich nicht, die Butter eher, ja, fühlt sich die Butter eher an wie Bratensoße manchmal. Also man merkt, das Betriebssystem bemüht sich, alles schnell darzustellen, und bei manchen Übergängen, wenn der Speicher irgendwie nicht beansprucht ist und du nicht viele Applikationen offen hast, dann funktioniert das auch. Dann hast du wirklich den Effekt, gut, das wird besser erkannt, die Übergänge sind schneller, das ist hübsch, aber mit 512 MB RAM, sobald du irgendwie 5 Applikationen offen hast und nicht wirklich runterdrehst, dann ruckelt es so wie früher. Also Router, ja, nett bemüht, aber für die alten Phones, naja, ja. Also eher ein Placebo, du freust dich manchmal. Ich meine, ich habe mir selber ein bisschen ins Knie geschossen, weil ich kann ja den Stock-Launcher nicht verwenden. Aus dem einfachen Grund, weil ich Landscape-Modus unbedingt haben möchte.
Achso, genau, und das geht
mit dem Normalen. Und das geht mit dem Normalen nicht. Und dann habe ich bei Google Plus im Vorhinein schon gelesen, 2 Launcher gibt so, die Jelly Bean und Ding so Unterstützung haben. Ich meine, die anderen werden auch funktionieren. Aber ich habe bis jetzt einen Nova-Launcher in Verwendung gehabt, und auf Google Plus wurde noch empfohlen, der Epix-Launcher. Und den habe ich am Anfang draufgehaut gehabt. War aber ein ziemlicher Fehler, weil der ist ressourcenhungrig ohne Ende. Ich habe mir dann wieder einen Nova-Launcher draufgegeben und da flutscht wieder alles relativ. Aber es hat sich auch, also Butter ist das eine. Es hat sich aber wahrscheinlich.
Hast du jetzt irgendein Killer-App-Feature oder ein Killer-Operation-System-Feature, was wirklich dir sagt, ja, ich bin jetzt besser?
Die Notifications, oder?
Die Notifications, ja.
Also das kann ich euch auch erklären. Also das, was ganz oben kommt in der Leiste, ja.
Also man kann die Notification noch übertreiben. Also die Notifications sind intelligenter geworden. Du kannst jetzt mit Notifications interagieren, da können eigene Sachen angezeigt werden. Bei Google Plus zum Beispiel Buttons einfügen.
Ich kann das besser zu sehen. Du kannst sehen, woher die Notification kommt.
Und das hat mir schon genützt.
Weil es gibt ja, oder gab, oder gibt es eigentlich immer noch im Markt diverse ganz lustige Apps, du installierst ein schönes Spiel und plötzlich kommt alle 2 Tage eine lustige Werbung und du hast keine Ahnung, welche deiner zuletzt 5 installierten Apps macht das jetzt. Und dass man jetzt
kann die schuldige App killen und wirst
auf draufdrücken, sieht man, wer das war. Und man kann auch gezielt alle Notifications von einer bestimmten App blockieren. Und aus Entwicklersicht kann man Notifications jetzt richer gestalten. Also man kann mehr Content rein, man kann bis zu 3 Aktionen, also Buttons reinfügen oder andere Elemente. Man kann quasi, dass man nicht gleich immer die App aufmachen muss, kann man jetzt.
Genau, also ich kann euch das zeigen. Ich habe nämlich auf Empfehlung vom Andreas Boschowski, den Gnome-Mann beim Webstandard, die Reborn, Battery Life Reborn App installiert und jetzt so eine Notification. Also das ist schon, das ist ja schon, ja genau.
Ist das ist schon Ding, was wir jetzt nicht sehen, der Florian?
Ja, ich glaube.
Hallo, Florian. Nur,
wir haben ihn auf Stumm geschaltet.
Lass mal Florian mal was reden.
Falls er was sagt, hören wir ihn nicht. Vielleicht spricht er schon ganz Zeit.
Florian, hallo, hörst du uns? Florian, tipp mal was. Vielleicht müsstest du mal so eine Zeichensprache in das Deutsch. Hey, Piep.
Was?
Ja, hör dich.
Hey, Florian.
Hey, Florian, warum bist du nicht bei uns?
Ja, geht sich leider nicht aus, so viel Stress.
Oh.
Ich bin immer am Anfang.
Okay, hast du was erlebt oder so, dass du beitragen möchtest?
Eigentlich wollte ich über das Raspberry Pi berichten.
Ja. Wie viele hast du? Und sitzt du wahrscheinlich so mit einer Krone auf einem Haufen von Raspberry Pis, oder?
Ich persönlich habe leider noch keins, ein Arbeitskollege hat eins.
Oh.
Hat der schon die neue Debian-Version drauf?
Was?
Es soll ja jetzt eine Debian-Version geben, die schneller ist und angepasst ans Raspberry Pi.
Ja, es gibt seit ungefähr einer Woche oder ein paar Tagen, die Floating Point Unit gut ausnutzt.
Genau.
Dadurch geht das Browsen schon halbwegs flüssig. Was wir getestet haben bei XBMC.
Ah.
Da sind auch alle Beschleunigungen drin.
Cool. Also es funktioniert flüssig, das XBMC.
Genau, wir haben es erst ausprobiert, ein Full HD-Video abspielen, das hat dann hin und wieder geruckelt. Das lag aber daran, dass die SD-Karte billig war und langsam.
Okay.
Und das haben wir noch ausprobiert mit einem USB-Stick und es war komplett flüssig in Full HD.
Cool. Super.
Schon eine Erfolgsmeldung, cool.
Ja, und alle anderen Videos haben auch mal gut funktioniert. Es könnte was werden mit dem Ding.
Das heißt, du hast jetzt eine Zigarettenschachtel große Medienbox, ne?
So ungefähr, ja.
Nicht schlecht.
Kann man leicht verlegen. Ich hoffe, unsere Hörer haben es jetzt auch gut verstanden, weil wir haben leider halt nur die Laptop-Boxen-Qualität vom Hangout, aber Cool, wir haben es.
Ich glaube, das hängt gerade hin.
Unseren ersten Remote-Beitrag.
Ja, ja. Ja, ja. Ja. Es fehlt Biertaucher. Nur noch, dass der Martin aus dem Urlaub auch noch ein Hangout macht.
Dann haben wir die Perfektion erreicht.
Dann kommen wir gar nicht mehr her. Genau. Dann sitzt jeder zu Hause mit
seinem Bier. Dann kommt jeder aus einem Chatbot und wir lassen den selber machen.
Der Text-Speech-Engine, die dann nur meinen Text genau abliest.
Automatisiert. Zusammengedichtet aufgrund der Tweets.
Ununterbrechbar.
Eh nicht so viel anders jetzt. Vielleicht.
Aber na, danke, cool. Florian.
Ja, danke, Florian.
Danke.
Bitte, bitte. Und am besten schaltet jetzt den Chat noch sichtbar.
Wir sollen den Chat sichtbar machen.
Ja,
machen wir. Links, da ist so. Der Florian, der Johnny macht gerade. Der Chat, drei Linien. Hey, da sind schon Leute, Leute.
Was?
Saba Buster hat den Gruppenchat verlassen. Florian Kevlan hat den Gruppenchat betreten.
Willkommen,
Florian. Saba Buster hat Hi geschrieben. Und Florian schreibt, schlechtes Bild, ich red nix.
Wie ist das Bild? Bild ist schlecht, oder?
Okay. Jetzt mal voll Interaktion mit dir, Florian. Es wirst du. So.
Okay. Gut.
Ja. Weiter mit Jellybean, oder?
Ja, genau.
Ja, seid noch nicht fertig mit dem Jellybean.
Du bist. Ja, da kann man nicht so drüber stapfen, du. Das ist ja ein echt ganz neuer Release und da gibt es auch einiges Neues, was noch drinnen ist. Beispielsweise.
Ich habe es überfahren mit den Notifications, weil es war halt mein Thema, was ich am besten.
Ja, nein, die Notifications sind ja eh klasse. Das ist
also
eh einer der
Jellybean,
großen
Jellybean, das neue Update vom Betriebssystem Android.
Genau. Von Google rausgebracht. Gibt es bis jetzt fast ausschließlich für die Google-Devices. Obwohl sich jetzt, die haben ja so große Probleme unter Android wegen der Fragmentierung, das heißt, dass Drittanbieter ihre Anpassungen nicht so schnell rüberbringen. Da hat es heute aber, habe ich ganz witzig gefunden, HTC hat angekündigt, fürs Desire HD kein Update rauszubringen. Und da gibt es jetzt schon eine Petition von Usern irgendwie, die das gekauft haben, das von uns sich aufregen.
Ja, dass sie nicht das neue
Jellybean kriegen. Ja, ich hoffe, die zumindest die Awareness bei den Firmen steigt. Mhm.
Und ich glaube, HTC hatte schon mal eine ähnliche Geschichte bei einem anderen Device, wo sie dann nachher noch ein Update herausgebracht haben, allerdings ohne Sense, also nur als Vanilla oder mehr oder weniger halt Vanilla. Was und ja die User, denen wäre es egal, die Scheiße, also
die brauchen das
Sense ist mir doch egal, wenn sie nächstes Update rausbringen würden. Und die machen sich ja selber schwer, die Firmen, weil sie so stark verändern mit eigenen Erweiterungen, dass dann noch das Update halt zeitintensiv ist und auch kostenintensiv.
Da hat heute auf Google Plus der Linus hat ein so langes Posting geschrieben über sein Nexus 7, das war echt ein recht intensives Review und da hat er gesagt, er versteht nicht, warum die Drittanbieter irgendwie noch ihr eigenes Branding drauf klatschen, weil es ist so wie ein Schneepinkeln, das ist halt sinnlos halt. Um es einfach nur zu markieren, da sollen sie es lieber so lassen, kommt dem Nutzer zugute und die Nutzer hätten es wahrscheinlich lieber. Aber ich meine, das ist halt die Sicht vom Linus, kann auch Samsung und etc. verstehen, dass sie sich das nicht aus der Hand nehmen lassen wollen.
Die wollen halt unterscheidbar bleiben, weil nämlich, wenn jetzt mein Samsung genauso ausschaut wie mein Motorola, was habe ich dann noch für einen Grund, das nächste Mal wieder ein Samsung zu kaufen?
Genau. Das wirst du eigentlich wie in der PC-Sparte, bei der Standrechner-Sparte dann halt auch irgendwann abgekanzelt als sinnlose Hardware. Das wollen sie halt nicht vermeiden.
Wird sich aber wahrscheinlich nicht vermeiden lassen, ne? Weil heute ist ja eigentlich ziemlich egal, was für eine Computer-Hardware du kaufst. Du willst einfach einen Microsoft-kompatible oder Linux-kompatible.
Oder Apple.
Ja, Apple gibt ja nicht
und
die Hardware.
Genau
her, ne?
Das, ja, naja.
Aber da, durch Android
da überlegen sich die Leute. Die Leute haben eine Beziehung zu ihrer Hardware. Das ist halt dieses Ding, was die anderen Hardwaresteller größte Probleme haben. Und das halt auch, weil Software...
Entschuldigung, bei Apple haben die User auch nur eine Beziehung zur Marke, nicht zur Hardware. Apple selbst hat eine Beziehung zu seiner Hardware.
Natürlich haben die Leute... Wir müssen es nur definieren. Schau, Leute mit Apple-Laptops, wie sage ich jetzt mal, haben eine Beziehung natürlich zur Hardware. Die gute Verarbeitung, das Klickfeld, das jetzt auch Ding ist, das Design. Du gehst mit dieser... Du hast einfach etwas... Unverwechselbarer
ist, wenn du etwas Überteuertes kaufst, dass das danach automatisch gut ist, weil du nicht selber zugeben willst.
Schau, natürlich, du hast natürlich recht, du kannst das ganze Apple-Bashing und so, das geht natürlich.
Ich möchte jetzt nicht aus Prinzip Apple-Bashen, ich möchte nur sagen, wenn jetzt Apple lizenzieren würde an eine andere taiwanesische Firma, die auch Hardware herstellen dürfte, die dann mit dem Apple-Apfel verkauft werden würde, hätten die Apple-User, meine ich, trotzdem dieselbe Kundenbindung, aber zur Marke Apple, nicht wirklich zu der Hardware.
Die haben sie schon jetzt, diese Hardware, die zusammengestoppelt ist, glaube ich trotzdem nicht, weil sie sich immer extra Schmäh einfallen lassen. Mhm. Ich erinnere nur zuletzt an diesen Connector fürs Netzwerk mit den Magneten. Das sind so kleine Details, die finde ich auch einfach nett. Mhm. Warum ist da keiner draufgekommen und warum macht es bis jetzt eigentlich nur Apple? Aber naja. Das nur als Seitennote. Wir sind noch nicht durch mit dem Jellybean, Leute.
Okay, ja. Bitte.
Jellybean. Sie haben den Lupenknopf eine andere Bedeutung gegeben. Der ist nämlich jetzt konsistenter, weil oft hast du diesen Lupenknopf, diesen Hardware-Button gedrückt und du hast die Suchfunktion im Programm aufgerufen.
Genau.
Ja. Ist jetzt oftmals nicht so, sondern du kommst immer zu Google Now.
Now?
Google Now ist dein detektivischer Assistent. Oh, Google Now möchte alles über dich wissen. Siri ist ein anderer Teil, der aber in Google Now integriert ist. Also es gibt Google Voice, das ist der Siri-Ersatz. Das heißt, du kannst Spracheingabe machen.
Das ist das kleine Mikrofon rechts oben, wo ich draufklicke und reden kann.
Genau, okay, hast du es ausprobiert? Ja, nein, du hast ja das Jellybean noch nicht.
Ich habe es mit dem jetzigen schon ausprobiert. Übrigens was sehr Lustiges, meine Freundin ist aus Italien und wenn sie was reinzeigt, versteht er sie nicht.
Du musst das nochmal testen, die haben ziemlich viel geschliffen. Also sie sagen ja jetzt, ist es vergleichbar mit Siri und es gibt auch schon so Testvideos. Ich habe es auch getestet und es ist halt wie bei jeder Spracherkennung, die ersten 10 Minuten bin ich fasziniert, was er alles erkennt.
Ja.
Und dann kommst du halt schon drauf, dass es halt schwierige Wörter gibt und so. Aber prinzipiell, ich meine, der große Vorteil gegenüber dem Siri ist, dass es halt auch offline benutzbar ist, was ich ziemlich faszinierend finde.
Ja.
Also das Google Voice ist ohne Netz.
Wow.
Erkennt er die Sache und das ist schon.
Das ist die Rechenleistung, also nutzt die Rechenleistung im Gerät, um da wirklich brauchbare Ergebnisse rauszuholen.
Das ist schon ziemlich viel, weil die meisten anderen Spracherkennungssoftware so, oder?
Nein, in der Regel ist es ja so, dass man es das einfach in kleine. Am Rechner, also am Gerät, man nur mit geringer Rechenleistung wesentliche Faktoren rausrechnet und dann halt das Ganze ans Netz übermittelt in ein kleines Datenpaket und dort halt große Server-Rechenzentren, also geballte Rechenleistung hat, dass man halt möglichst optimale Ergebnisse erzielen kann. So kann man auch mit kleinen, mobilen und schwachen Geräten halt gute Spracherkennung machen. Aber das wirklich am Gerät selber zu machen, ist jetzt eine große Kunst.
Ja.
Mit den begrenzten Ressourcen das wirklich gut hinzukriegen. Und
Google macht das aber das lokal am Gerät.
Am Gerät. Also ist angekündigt und ich habe es auch ohne Ding getestet, hat es erkannt.
Das heißt, das Ding würde offline funktionieren, oder?
Die Spracherkennung funktioniert offline.
Das hast du getestet schon, oder?
Ich habe das getestet, ja. Wow. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch geheim Ding oder ob dieses Feature ist. Man sollte vielleicht nochmal, jetzt wo er mich so befragt, vielleicht nochmal genauer nachwassern. Also, aber das haben sie auch als großes Feature angekündigt und da habe ich auch aufgehorcht, weil das ungewöhnlich ist. Mhm. Ja, und das integriert sich in Google Now und Google Now ist so eine Art, es durchsucht halt, wenn du früher den Search-Button aufgerufen hast, hast du eigentlich eine normale Google-Browser-Suche gemacht. Mhm. Ja. Diesmal versucht er erstens Daten von deinem Handy auch durchsuchbar zu machen, was recht praktisch ist. Zweitens sammelt er Informationen über dich, wie deine Standorte oder so. Und dir werden die Ergebnisse in Form von Karten angezeigt. Am Anfang sind die Karten noch nicht so komplex. Am Anfang hast du eine Wetterkarte. Das okay, sieht, du bist in Wien. Das heißt, wenn du Google Now aufrufst und noch keine Search-Query eingegeben hast, hast du unterm Suchfeld schon so Temperatur und Windstärke von Wien. Heute bin ich in die Arbeit gefahren und schaue auf das Google Now, sagt er, aha, sie sind jetzt aber auf einem Ort, wo sie jetzt noch nicht waren. Sie brauchen noch 17 Minuten, bis sie nach Hause, 17 Minuten nach Hause bei der und der Verkehrslage. Also der Versuch,
hat schon überlegt zu wissen, wo du wohnst.
Richtig, genau. Mhm. Und wie ich nach Hause komme und Routen und solche Sachen. Mhm. Und das Ganze, also sie wollen eine semantische, vorausdenkende, detektivische Suche machen. Ja.
Das könnte ich also wahrscheinlich on behalf von Florian dazu gleich anmerken, wenn genau für solche Dinge oder für alle möglichen, wenn ich sage im Netz, wenn die Wiener Linien zum Beispiel die Daten öffentlich hätten, könnten die dazu mit einfließen oder alle Informationsquellen im Netz anzapfen. Und das Google Now könnte zum Beispiel die nächste Route, zumindest wird auch so wurde auch so beworben, dass zum Beispiel das erkennt, du fährst nach Hause, schlägt dir vor, wenn die nächste U-Bahn fährt, wo du einsteigen musst.
Oder wie ich nur zu Hause war, hat er mir gleich vorgeschlagen, welche Restaurants in der Nähe sind, wo ich da reingehen könnte. Muss man sich anschauen. Im Nexus S ist leider nur halbe Spaß, weil es ist wirklich grottenlangsam.
Zu langsam.
Also ich starte das. Aber
vielleicht, weil du offline warst.
Und es braucht, nein, auch wenn ich online bin.
Langsam.
Es kommt mir vor, es ist jetzt ein bisschen schneller geworden die letzten Tage. Vielleicht ist es aber auch nur Einbildung. Mhm. Und naja.
Wir haben ein wirklich wichtiges Ereignis. Der Florian hat etwas geschrieben, nämlich: Amazon-Account-Pflicht bei Kickstarter ist doof, Smiley. Auch wenn es als. Ich sehe nichts durch dein Mikro. Auch wenn es bei Amazon-Account-Inhaber wie mich extrem praktisch ist, lustiges von Amazon. Versuch gerade Sierra Zulu zu supporten. Billing Address Wien 01040 geschafft. Congratulations, you know, official of Backer of Sierra Zulu. Also der Florian hat Sierra Zulu, den Film vom Monochrom, gebackt auf Kickstarter. Oh. Bravo, Florian. Gut gemacht.
Cool. Sehr cool.
Wie ist denn das mit dem, zum Thema Datenschutz eigentlich bei Google Now?
Gute Frage, genau. Wo das liegt.
Die wissen ja dann extrem viel über dich und weiß das dann Google automatisch oder bleibt das lokal auf deinem Handy?
Seele, aber wie das aber liegt das im Gerät oder liegt das in der Cloud?
Gute Frage, keine Ahnung.
Synchronisiert die sich nachts heimlich?
Ich meine, eigentlich schon egal, wenn ich mich selbst in so einem Gerät bieten würde, die Abfragen gehen dann an die Cloud, ja, also an die Google Services, dass er die diversen Dienste dann abruft.
Standortfreigabe wirst du gleich am Anfang gefragt. Meistens gehen
das ist halt so dieses Ding, diese Entscheidung, die man treffen muss. Das ob einem das...
Ach, ist ja Google, die wir sind schon nichts böse.
Seele verkauft.
Ja. Schon verkauft, genau.
Was bekomme ich dafür? Ah, ein Galaxy S3, sehr schön. Passt.
Kann ich die von meiner kleinen Schwester auch verkaufen?
Ja, so viel war es eigentlich, glaube ich, jetzt zum Jelly Bean. Also, wenn man noch was einfallen
sollte... Aber also, Fazit jetzt, du bist schon zufrieden damit.
Ja, auch also Performance sollte man sich jetzt nicht allzu viel erwarten. Mm-hmm. Es ist gleich schnell, vielleicht ein bisschen gefühlt schneller als die alte
Version. Aber ein paar neue, nette
Sachen. Es schaut moderner aus. Das Google Now ist ein wirklich guter Ansatz. Besonders, was ich cool finde beim Google Now, dass man auch sein Telefon durchsuchen kann. Das war irgendwie... Ist es eine sehr angenehme Funktion.
Also die Telefonhistorie kannst du damit durchsuchen? Oder?
Generell was am Musik oder alles. Es denkt halt mehr mit. Früher habe ich eine Musikapplikation und nach Musik suchen.
Okay.
So. Das fällt jetzt halt ein bisschen weg, wenn es schnell genug wäre. Und das war's.
Das neue Hardware ist sicher dann was Feines. Also mit aktuellen Geräten. Also.
Ja, mit aktuellen Geräten ist es sicher spitze. Also kann man schon lassen.
Gut. Johnny, hast du was zu sagen oder so?
Nein, aber eigentlich eher weniger.
Da ist was von Johnny.
Ah, ja, genau.
Was war das?
Ja.
Forschungsreaktor der TU Wien.
Die TU Wien betreibt ja in Österreich mittlerweile den letzten und einzigen Kernreaktor.
Ist das dieser kleine im Prater?
Genau, der Prater-Reaktor. Okay, ja.
Da, wo sich die Science-Booster aufgeregt haben, dass die Grünen geschimpft haben auf den...
Ach so, ja. Das war nicht mehr gut in die Science-Busters, aber zumindest war das zu dem Thema.
Nur allgemein. Also die Science-Buster haben den Atomreaktor verteidigt, den kleinen. Sie gesagt haben, der ist wichtig für die Forschung in Österreich und für den Strahlenschutz.
Gab ja früher drei Forschungsreaktoren in Österreich. Mhm. Also in Österreich gab es ja nie kommerziell, also nie... zur Energiegewinnung gedachte Kernreaktoren. Es wurde nur einer gebaut in Zwentendorf, aber der ging ja nie in Betrieb.
Wegen einer Volksabstimmung?
Ja.
Volksbefragung?
Volksbefragung damals. Und die war jetzt knapp, die Hälfte war dafür. Also war dafür, dass man zusperrt. Also Steuergelder da halt einfach stehen lässt. Aber war schon eine gute Entscheidung. Aber nichtsdestotrotz gibt es drei Forschungsreaktoren. Da gab es drei.
Cybersdorf, ne?
Dann einen in Graz. Und einen
Graz
auch. Mhm. In Cybersdorf, der ist vor einigen Jahren schon geschliffen worden.
Ah, ja.
Der ist da... Den gibt es gar nicht mehr, der ist schon zu Gänze entsorgt.
Also da muss dazu sagen, Cybersdorf ist das österreichische Forschungszentrum, oder war das?
Das war Cybersdorf, also die Geschichte von Cybersdorf war, glaube ich, damals auch noch in diesem Aufschwung der Atomenergie und war ja damals auch unter anderem, also das Forschungszentrum Cybersdorf, war ja damals Kernforschungszentrum Cybersdorf und wurde auch zur Erschließung der Kernkraft in Österreich damals, glaube ich.
Also ist aber ein Atomforschungszentrum.
Genau, bevor Zwentendorf wirklich errichtet wurde, als Kraftwerk, wurde ein Forschungszentrum errichtet. Und Cybersdorf hat mittlerweile schon mehrere Namensumbenennungen. Jetzt ist ja, oder war der letzte
Name? Bei mehreren Regierungsumbildungen geflutet dann mit Leuten.
Und auch Gelder hin und her und weniger, also Forschung wieder, dann hat es so schwer momentan. Aber
Haben die gar keinen Reaktor mehr in Cybersdorf. Also es gibt jetzt nur noch im Wiener Prater diesen kleinen Forschungsreaktor.
Und der ist wirklich klein, der hat 250 Kilowatt thermische Leistung. Das ist so wie ein starkes Auto.
Okay.
Wenn man denkt, so ein vergleichbarer Reaktor wie bei Fukushima dort ein, so ein Block hat 2000 bis 3000 Megawatt.
Also Gigawatt, 2-3 Gigawatt dann.
Also 2-3 Gigawatt, thermische Leistung, also nicht Nettoleistung.
Und kann man von der thermischen Leistung rückschließen auf die potenzielle Gefährdung, wenn das Ding in die Luft fliegt?
Das bin ich jetzt wieder gefragt. Wahrscheinlich in einem gewissen Grad schon natürlich, weil es sagt was aus über die Menge, die du an Energie drinsteckst. Und wie viel?
Aber sagen wir so, es ist auch ein ganz kleines Ding Plutonium dann in dem Praterreaktor
drin. Uranium. Also
Uranium.
Uran. Genau, gereichtes Uran und
okay.
ist tatsächlich drin. Mhm. Aber zum, was ich erzählen wollte, war, dass der jetzt neu bestückt wird. Also sie kaufen neue Brennelemente.
Okay.
Also der Reaktor wird verwendet für Forschungszwecke an der TU Wien, am Atominstitut, auch für medizinische Zwecke. Da werden Isotope hergestellt und dergleichen, wo man halt eine Neutronenquelle braucht.
Mhm.
Und im Zuge dessen wurde es halt dann ein politisches Thema und es gab dann im Parlament eine parlamentarische Anfrage.
Von den Grünen, glaube
ich, ja. Die dann halt auch einen Fragenkatalog an den Wissenschaftsminister geschickt hat, warum wir denn das, also mit, ich glaube, 30 Fragen oder so, unter anderem auch, warum wir das brauchen, was es kostet. So interessant, so eine einmal Volltanken kostet ja. da 1,2 Millionen Euro.
Okay,
da haben und dann nochmals 1,3 Millionen für den Transport.
Stimmt,
also die Brennelemente.
Ja, auch
und die Entsorgung bedenken. Wurde auch angesprochen. Das Ganze wird vom dieser Vertrag mit der Energiebehörde der USA, also Department of Energy. Also
ganz was Sympathisches.
Und die entsorgen aber auch und machen auch die Endlagerung von den verbrauchten Elementen. Und auch beim, wenn der Reaktor außer Betrieb geht, 2025 ist momentan geplant, kann man auch dort quasi relativ.
Und die haben das dann in ein Indianerreservat oder
das ist dann uns egal, das ist genau. auf der anderen Seite von. Ja. Aber unter anderem war aber auch eine Frage, das Gefährdungsrisiko, was bei maximaler Ausbringung von Radioaktivität unter ungünstigsten Windverhältnissen, in welchem Radius zum Beispiel um den Reaktor. Und da ist dann drin beantwortet worden, dass selbst bei maximaler Ausbringung von Radioaktivität schon ab einem Umkreis von 0,6 Kilometer, also ab einem Radius von 0,6 Kilometer, die Belastung unter 100 Millisievert wäre. Das was, ich glaube Millisievert, ich das jetzt in Einheiten verwechsle. Also Sie haben es verglichen, also in der Anfrage ist extra explizit verglichen worden, vergleichbar mit einem Transkontinentalflug oder so.
Mhm. Okay,
also und ab 4 also Kilometer wann Radius. Also
einfach einmal nicht in Urlaub fliegen und man ist wieder auf Level oder was?
Also prinzipiell ist das ein winziger Reaktor, also ich glaube nicht, dass man tatsächlich da Angst haben muss davor.
Ja.
Außerdem vom Prinzip her ist dieser Reaktor ja so gebaut, also derartige Reaktoren, das ist ein Schwimmdeckenreaktor, der ist so klein, dass die Brennelemente stehen im Wasser, in einem tiefen Becken, mehrere Meter Wasser darüber und das ist. Diese Schicht Wasser reicht aus, um die Strahlung abzuschirmen. Der Wasser hat ja auch einen Abschirmeffekt und das ist so schwach, die Strahlung, dass man kann von oben reinsehen. Der ist oben offen. Okay. Wasser ist ja durchsichtig. Mhm. Wenn du dich oben hinstellst, kannst du reinsehen. Du warst schon zweimal dort bei so einem Dachdruck.
Du hast reingeschaut.
Und das ist wirklich interessant, weil wenn man in Betrieb ist, sieht man nämlich so eine blaue Strahlung.
Richtig.
Echt?
Ein blaues Licht, ein Leuchten ohne Quelle.
Oh.
Weil das entsteht dann, wenn einzelne Teilchen schneller als das Licht unterwegs sind. Und also wenn die Neutronen kurz nach der Spaltung, also in dem Medium.
Das heißt,
also
du so blau glühen wie in einem
Science-Fiction-Film. Wir haben es ja auch schon, weil ich es mir gewusst, Cherenkov-Strahlung ist das. Wenn sich Teilchen kurzzeitig in einem Medium schneller als elektromagnetische Wellen bewegen, dann entsteht da, ich kann es jetzt physikalisch nicht erklären, aber man kann es auf Wikipedia nachlesen.
Und wie ist das, wenn du keine Kinder mehr haben willst, dann tust du dann einmal eine Runde schwimmen in dem Ding?
Ja, tauchen wahrscheinlich.
Tauchen, okay.
Aber das, was auch wichtig ist, dass. Für eine Kettenreaktion, das ist ja so ein, es teilt sich ein Atom und dann entstehen Neutronen und das stößt dann weitere Atome an zum Teilen, das ist eine Kettenreaktion. Nur damit das funktionieren kann, müssen die gebremst werden, also sie brauchen einen Moderator und der ist bei dem Reaktortyp das Wasser. Das heißt, wenn es wirklich aus irgendeinem Grund zu einer so einem Leistungsanstieg kommt, dass das Wasser verdampfen würde, gäbe es kein Wasser mehr und die Reaktion stirbt von selbst ab. Also sie würde sich quasi selber
zum Stoppen.
Sobald es überkritisch werden würde, würde das automatisch selber absterben. Das ist implizit in dieser Art dieses Prozesses drinnen, dass es heißt, das kann gar nicht überkritisch werden.
Also die Schmelze ist maximal unwahrscheinlich.
Das krasse Gegenteil war ja Tschernobyl, wo das ein Festkörper, also war ja Graphit der Moderator und nachdem das alles heiß wurde, konnte man die nicht mehr rausbewegen und der Moderator verblieb dann im Kern, außer das Feuer gefangen, weil das Graphit verbrennt. Also nichts, wo man Angst haben musste im Prater jetzt. Aber es war halt, wie gesagt, Thema dieser parlamentarischen Anfrage. Und eigentlich, es ist etwas, was den österreichischen Forschungsstandort doch.
Um noch zusammenzufassen, die Reaktion auf diese parlamentarische Anfrage von den Science-Bustern, ich glaube, der Herr Gruber war das, der hat dann gesagt, ja, also das eine Argument, dass da jetzt irgendwelche Terroristen was entwenden könnten oder mit dem verseuchten Material dann eine schmutzige Bombe bauen. Das würde man leichter kriegen, hat er gemeint, wenn man alte Brandmelder oder Spitalsmüll sammelt. Also wenn man einfach nur verstrahltes Material haben will. Und das Zweite, das haben sie dann eher scherzhaft gemeint, sein Lieblingsbakterium lebt dort. Das ist irgendein Bakterium, das extrem viel Strahlung aushält. Und man kann doch, also das war sein Argument, dass die Forschung an dem Bakterium weiterleben zu lassen, sollte man darauf nicht rumhacken jetzt.
Jo.
Okay, dann ein gewisser Gregor Bridun hat ur viele Themen geschrieben. Sollen wir den
total
nehmen?
Viele. Oder? Na, wir können mal ein leichteres vornehmen, dieses Guerilla-Knitting, oder? Das wollten wir das letzte Mal schon machen.
War das nicht von Martin ein Thema? Oder?
Nope, klingt zwar nach Martin vielleicht, aber...
Ja. Der Gorilla drin vor. Nein, der Martin ist Guerilla-Guardian.
Ja, okay, genau. Gorilla-Knitting. Hauptsache Guerilla.
Genau. Warst du Gorilla-Stricknadel-Bewaffnet?
Mir ist es nur aufgefallen, weil ich kannte den Ausdruck nicht. Ja. Ich habe das im Twitter gelesen, da hat jemand geschrieben, Guerilla-Knitting, neu, was ist das? Und dann ist mir erst so aufgegangen, auf der Milchfahrstraße gibt es nämlich dort vom Seva so ein Baugerüst irgendwie und dort haben sie alles verkleidet mit so Wollsocken. Ich habe das für eine Werbeaktion oder für eine nette
Wollsocken
Idee von diesem Geschäft.
Nicht Wollsocken,
also nicht Wollsocken ist der falsche Ausdruck, es ist verkleidet. Die gesamte Baugerüst ist
komplett umstrickt.
Ein Hausstrumpf oder was?
Nein, es ist wirklich mit bunten, schön gestrickten
Mustern. Aber die werden ja dann urschmutzig.
Ja, die werden schmutzig.
Die werden nass und dann sind sie
ja
kaputt.
Das wäre schmutzig, ja. Es ist aber nichts für die Ewigkeit.
Es ist also Knitting auf Englisch für wie stricken, die stricken einfach Dinge ein, um sie schöner zu machen.
Genau.
Weil so ein schickes Baugerüst, also hässliches Baugerüst, und wenn jetzt ist es wirklich schön bunt.
Also das war keine Event-Marketing-Agentur, sondern das waren wirklich so, die Bevölkerung, das Volk hat gesagt, dieses Gerüst ist zu schier, wir stricken da schnell einen schönen Schal drüber.
Im ersten Bezirk ist mir aufgefallen, einzelnen, dass Verkehrstafeln statt dem normalen Grau, also silberne Blechstange oder vielleicht ein paar Sticker drauf, sondern wirklich... Ja. Schön in Wolle eingestrickt. Also wirklich das.
Aber ich mache mir jetzt immer noch Sorgen um die Standhaftigkeit, weil es ist ein Regen und das Zeug ist ja nass und das
Regen
kommt
runter. Regen
hält das schon aus.
Ja, klar. Und ich habe mich auch, ich habe nicht gedacht, dass es ein Phänomen ist. Man hat dann im 5. Bezirk, glaube in der Zentergasse oder so, auch ein Gerüst gesehen, das eben auch so verkleidet war. Viel kleiner. Und es wird, ich habe da natürlich nachgelesen.
Ja.
Ich bin jetzt Wikipedia schlau darüber.
Und zwar?
2005 ist es entstanden oder zum ersten Mal aufgetreten in Texas, Houston, glaube ich, Amerika. Da haben sie nämlich begonnen, statt konventionelle Pullover zu stricken, die Türklinken zu verkleiden.
Mit Türklinken wärmer.
Und wenn man schaut auf den Wikipedia-Artikel, es hat in Deutschland einige Künstlerkollektive gegeben, die das gemacht haben. Und es ist eine eigene Form von Street Art geworden, also wie Graffiti, es ist gestricktes Graffiti. Und wenn man sich durchklickt durch die Galerien und so, ist es auch sehr politisch, teilweise so Anti-Atom-Zeichen und so. Und das alles, oder Hydranten werden auch sehr gerne verkleidet.
Ja, und wie lange hält das jetzt? Also ich kann mir vorstellen, wenn es bei unseren Hydranten bestrickst, das
wird nicht lang halten, ja.
Oder gibt es da irgendwelche Plastikmaterialien, mit denen du stricken kannst, irgendwelche Wäscheleinen?
Schon weiche Wolle und so. Aha. Es gibt Leute, die gehen hin und streichen das. Schon mal angriffen, dass sie was schön bunt ist, dann...
Ich denke mal, es kostet ja urviel dann die Wolle und urviel Arbeit und dann ist es sofort wieder schmutzig und
hinnig.
Oder gibt es dann Leute, die das liebevoll wieder nehmen und waschen und dann wieder hinterher...
Das wäre der Guerilla-Washer. Das wäre vielleicht der nächste, eine Subkategorie.
Das würde die Beziehung zur Stadt ganz verändern. Man, du weißt, du bist jetzt für den Verkehrstafel-Kauballschützer da verantwortlich, ne? Und einmal in der Woche bringst du ihn zur Waschen, das ist eine ganz andere Beziehung zur Stadt.
Ja, siehst du, so wie bei Guerilla Guarding musste ich auch mit den Pflanzen auseinandersetzen
und sich darum kümmern. Sind,
ja, ich fand das auf jeden Fall sehr interessant.
Die Sehnsucht des Großstädters nach der Dorfgemeinschaft. Nach sozialen Kontakten.
Ich finde es sehr schön auf jeden Fall.
Ja.
Macht echt was.
Auch kann einer von euch stricken? Also wir haben es versucht in der Volksschule.
Aber ich warte auf den MetaLab-Kurs.
Es gibt einen Stricklernen im MetaLab. Jawohl.
Nein, gibt es nicht. Aber sicher bald.
Du hast es hier mit ins Leben gerufen.
Ich glaube, Stricken und Nerds, das ist ja noch eine unentdeckte.
Wir bauen einen Roboter.
Es klingt nerdig genug.
Ja. Wenn du so bei der Softwarebesprechung dann am Tisch sitzt.
Also ich wage jetzt einmal zu prophezeien, dass im Zuge der Euro-Krise überhaupt die ganzen Do-it-yourself-Sachen wieder viel populärer werden.
Total, ja.
Also Rückbesinnung auf Weg von der Konsumgesellschaft und
ist auch in Alternativlos,
diese Food-Codes, von denen der Martin erzählt hat, wo man so selber schaut, wo das Essen herkommt und gärtnert und so.
Ja, es wird auch
schon wieder alles werden.
Eingeschlagenen Nerd-Podcasts immer gerne empfohlen. Man soll sich Leute suchen, die auch wirklich Realwissen über die
Nerds
realen Dingen wie Agrikultur und andere Sachen beschäftigen.
okay, da haben wir was, was nicht von einem von uns ist. Was ist das? Elementary. Was
war das? Das war nur ein Kommentar.
Genau. So. Ja, das stimmt. Das gehört eigentlich noch zu den Hausmeistern. Hätte das gleich dazu gehört.
Hausmeister ist das?
Oder? Ja, weil es ja da kommentiert wurde. Ich habe Elementary OS ausprobiert. Würde aber gerne
Linux.
Eine Distribution, eine Zusammenstellung auf Ubuntu basierend. Das ist ein Flavor von Ubuntu. Und ich werde, glaube ich, das nächste Mal mehr darüber erzählen, weil ich habe es noch nicht wirklich exzessiv ausprobiert. Also eine Sache, die kann ich schon mal sagen, die mir negativ aufgefallen ist bei Elementary OS. Ich habe das Image dort runtergeladen, das geht ganz normal am USB-Stick drauf, am USB-Stick auf die Platte installieren. Und dann ist gleich einmal nach der Installieren dieser neuesten Version ein Fenster aufgepoppt, wo so Ubuntu Distributionsaktualisierung, und das ist halt doch ein Riesen-Update. Was man nicht erwartet, wenn man gerade frisch ein Betriebssystem draufgespielt hat. Vielleicht kleinere Updates, Sicherheitsupdates ja, aber das war halt wirklich die Basis, dürfte das vorige, was war denn das vorige?
Also das ist ein Ubuntu-basiertes Ding sozusagen, das
ja,
habe ich
genau.
Ubuntu-Dist-Upgrade.
Da ist in einem, anscheinend ein Schnitzer unterlaufen, weil eine ganze auf meinem kleinen Netbook hat das 9 Stunden gedauert, Distributionsaktualisierung.
Und nachher hast du immer noch ein, wie ist das?
Elementary OS.
Gehabt, oder hat er dann das kaputt gemacht und ein Ubuntu drauf?
Also beim ersten Mal hochfahren habe ich mir gedacht, oi, weil er hat schon gesagt Unity und ich fühle mich nicht wohl. Jetzt hat das eigentlich ganz gut ausgeschaut. Also ich werde es noch weiter ausprobieren.
Das ist ein ganz neues Elementary.
Ja, also ich werde auf jeden Fall noch durchlesen, ob die Distributionsaktualisierung so gehört, beziehungsweise ob ich da was kaputt mache. Und ich werde es auf jeden Fall eine zweite Chance geben. Vom Aussehen her finde ich es nämlich sehr gelungen. Und wenn man ihre Postings auf Google Plus liest, dann machen sie sich sehr viel Gedanken über das User-Interface. Und das ist, finde ich, nett. Ich mag ja immer Distributionen. Früher war immer so, Distributionen neu ausprobieren, neue Technologien und was Neues entdecken. Mittlerweile müssen Distributionen für mich jetzt nicht innovativ im Paketmanagement oder so sein, sondern man muss das Gefühl haben, dass der Designer auf eine gewisse User-Experience und Aussehen Wert legt. Das ist mir zum Beispiel meine Lieblingsdistro der letzten Jahre, die ich jetzt nicht aktiv benutze, nur auf kleinen Rechnern, aber die ich so wunderhübsch finde, ist das Crunch Banking. Da merkt man, der Typ hat sich Gedanken gemacht. Das ist ein ganz dunkles Theme, alles relativ monochrom. Und der Default-Desktop, da ist ein Gacrell-Monitor, das ist so eine Systemanzeige, schön transparent in den Hintergrund eingearbeitet und die Sachen sind vorinstalliert, die man braucht. Da finde ich, okay, der hat einen Plan, der will da irgendwo was hinaus. Und da habe ich bei der Elementary OS auch irgendwie das Gefühl, weil sie ja zum Beispiel eine Umfrage gestartet haben mit so, wie erreicht ihr am schnellsten eure Lieblings-Homepage? Entweder über ein Schnellstarter-Menü im Browser oder über Bookmarks-Menü. Und wenn man sich über solche Sachen Gedanken macht, dann zeigt das schon, dass die Jungs da was vorhaben.
Und die zielen jetzt auf schwache Geräte und Netbooks, oder ist das einfach nur eine für Leute, die auch sonst Ubuntu nehmen würden, aber halt einen anderen Flavor haben wollen?
Es ist ein anderer Flavor.
Okay.
Es kommt sehr Apple-mäßig drüber, es sind graue Widgets, die so ein bisschen granuliert sind. Und als Grundversion sieht man unten ein Apple-like Dock, das Docky. Oder heißt das jetzt noch Docky?
Ich weiß es nicht, wie es heißt, aber ich kenne
dieses Dock, was man unten hat, das schaut sehr ding aus. Und witzigerweise, was ich noch als drittes anmerken kann, und dann schließe ich dann, weil ich möchte nächste Woche vielleicht einen ausführlichen Erlebnisbericht machen, sie verwenden als Browser den Midori.
Midori
gibt es schon relativ lang und ist für Leute, denen das Chrome-Zeugs suspekt ist, aber die trotzdem heiß drauf sind, an WebKit-Engine, die ja zum Rendern von Webseiten relativ flott sein soll oder flott ist. Und die kommt bei diesem unabhängigen Browser zum Einsatz und das dürfte ihr Default-Browser sein. Finde ich auch spannend.
Okay.
Ja.
Cool.
Also,
sind wir gespannt.
Wir bleiben gespannt.
Ich auch.
Sehr schön.
Na gut. Hast du eigentlich so viele Geräte, dass du immer neue Distros?
Ja, ne, ich habe zwei Netbooks.
Also.
Zwei Netbooks. Das eine ist Dual Boot und das andere, da hatte ich ja das Chrome OS drauf. Aber so viele Geräte habe ich eigentlich gar nicht. Stimmt, ja. Aber wenn man ein Arbeitsgerät hat, kann man das andere immer neu bespielen.
Ich weiß es. Mein Gerät, mit dem man arbeiten
kann. Lass mich da mal gucken, ein bisschen.
Ich
habe alles kaputt gemacht.
Einen Themenschwerpunkt irgendwann mal machen über die skurrilsten Distros, die wir ausprobiert haben.
Nicht so schnell, ich muss von oben. Okay, so. Wir haben doch tausende Themen heute. Okay, was war das? Open Access, eine Meldung. Okay, werde ich einfach verlinken in den Shownotes. Es geht darum, dass die Wissenschaftsmagazine, also eine Spiegel Online-Meldung, dass die Wissenschaftsmagazine die Bibliotheken unterdrücken mit ihren Monopol auf Publizieren wissenschaftlicher Artikel und dass da jetzt immer mehr Fachrichtungen und Bibliotheken halt draufkommen, dass es eigentlich gescheit wäre, dass die Forschungsergebnisse, die mit Steuergeldern finanziert werden, auch nachher unter einer freien Lizenz veröffentlicht sind und dass das nicht über diese Fachverlage läuft, die eigentlich nichts dazu beitragen.
Lernt man das kennen, wenn man recherchiert für wissenschaftliche Arbeiten auf Google Scholar oder anderen Plattformen, dann kriegt man oft ein Exzerpt, vielleicht die erste Seite vom wissenschaftlichen Paper. Und für den Rest müsste man, muss man bezahlen.
Oder eine Fernleihe machen oder ganz komisch. Ne?
Genau, richtig. Und das behindert einen wirklich aktiv bei der
Recherche. Das ist eigentlich in Zeiten der Digitalisierung total altmodisch.
Naja, es ist halt bizarr, weil es aus der Ecke der Wissenschaft rauskommt. Wo das die eigentlich vorn sein sollten.
Aber es gibt ja gleich Mathematik oder so, da haben schon einige Gruppen schon einen Aufstand gemacht gegen diese...
Die großen Sachen sind halt immer noch in Fachverlagen. Und an den österreichischen Universitäten kann man ja innerhalb der Universität oder mit VPN-Zugang ja auf zahlreiche Datenbanken zugreifen, also auf zahlreiche Magazine zugreifen. Was man aber vergisst als Benutzer oft ist, dass die Bibliotheken dafür ja sehr viel Geld zahlen.
Ja, also geht. Darum ging es ja
bei meinem Diplomat kann man ja sehr viel da so rausholen, indem man sich über das Uninetz einloggt. Ja. Da hat man dann mehr Zugriff, aber auch nicht bei allen. Es gibt genug, wo man dann extra noch, und ich habe auch Dinge gekauft, die wirklich was gebraucht haben und so.
Das ist eigentlich eine Verhinderung des Austauschs der Wissenschaft, ne? Also eine Bremse eingebaut.
Andererseits ist es so, dass jetzt große Magazine, wenn man publiziert, will man in großen, der Name des Magazins steht ja oft dafür, dass es das wieder nicht, also wenn du jetzt als junger Forscher...
Dass du es nicht auf die Wand postest wie der Martin Luther.
Wenn jetzt alles nur einfach irgendwo publiziert wird und ich stelle es einfach auf die Homepage, dann... Es ist irgendwie, momentan ist das System so in der Forschung, dass halt, also das System, das Bewertungssystem, wenn jemand jetzt ein großer oder erfolgreicher Forscher ist oder viele Publikationen hat, du wirst ja daran gemessen, in welchen Magazinen du publizierst.
Okay. Sind das aber alle diese Magazine, die leben ja von der Peer Review, dass der andere Kapazunder dann den Artikel gegenlesen. Das ist ja nicht das Redaktionsteam aus drei Sekretärinnen, die das machen.
Aber es gibt schon ein Board, das entscheidet, in welche Richtung es geht und was wir da rein wollen, was nicht.
Eine große aber das Ganze kannst du ja auch rein als E-Mail-Magazin machen. Ja, mit demselben Mechanismus. Ne?
Kannst das
und da brauchst du dann eigentlich null Kosten. Du könntest sozusagen als Universität, pass auf, wenn du bei mir eine Professorenstelle hast, musst halt 2 Promille deiner Zeit für Peer-Review-Sitzungen übrigens, das gehört einfach zur Job-Description dazu. Und dann hast du diese ganze Funktionalität, also dieses Filtern von Heretikern rausfiltern und nur die wirklich guten, akzeptablen, hast du dann und hast aber trotzdem einen offenen Zugang, dass du das direkt ins Internet tun kannst, mit demselben Nimbus, wo dann du als Student, als Fleißiger genauso drauf geierst, dass du jetzt wirklich von dem und dem E-Mail-Magazin herausgegeben wirst, aber trotzdem ist das dann frei im Internet erhältlich und eine offene Lizenz.
Das klingt so vernünftig, dass das wahrscheinlich nie kommen wird.
Also es ist sogar schon ein Spiegel-Online-Artikel, also praktisch schon
Weltwissen. Wir sind wahrscheinlich am richtigen Weg, aber es ist systemisch einfach wirklich ein Problem. Weil
also kann Business ich eher aufrufen, geht sterben, Wissenschaftsverlage und macht den Weg frei für eine hellere Zukunft.
Das oder denkt und baut was anderes.
Da ist jetzt so eine Verwertungskette dahinter, dass die Leute das wahrscheinlich nicht gerne hergeben.
Da gibt es ja den Begriff der kreativen Zerstörung, das schon geht da schon.
Wir haben das mit der Musikindustrie, wir haben das mit der Buchindustrie. Es hat bis jetzt immer mit großen Schmerzen verbunden und ist es noch immer. Es wird hier genauso sein, aber Gott sei Dank steigt jetzt, also die Artikel häufen sich langsam.
Und das außerdem, es gibt ja auch, ich weiß kein gutes Beispiel ein, aber es gibt auch immer wieder so Trolling-Attacken, wo die Leute Artikel in Fachzeitschriften reinbringen, die es dort eigentlich niemals reinschaffen hätten dürfen.
Also einfach um zu zeigen, wie schlecht diese Peer-Review geht, oder?
Dass man so toll ist, wirklich untergraben kann und mit keine Ahnung was für Themen. Oder? Ich habe dort immer mal so einen Blogartikel gelesen, etwa Science Blogs. Also muss man schauen, was finden. Über die skurrilsten Dinge, die publiziert wurden, wo es absoluter Schmafu. Also ist jetzt gefährlich zu sagen, weil nichts ist Schmafu. Also wenn man Wissenschaft lebt ja davon, dass man auch neue Dinge und auch ganz Dinge, die breite Masse als Schmafu bezeichnet vielleicht.
Aber die Trolle schreiben
Aber das waren so Dinge, die absichtlich getrollt waren und nicht...
Absichtlicher High-Level-Bullshit.
Genau.
Man muss auch sagen, dass der Wissenschaftliche lebt ja auch davon, dass ab und zu Außenseiter was weiterbringt, einer, der nicht durch so ein System durchkommen wird. Der wissenschaftliche Fortschritt lebt ja auch davon, dass ab und zu Außenseiter auf was draufkommt, der gar keine Chance hätte in so einem Peer-Review, weil er halt nicht in der richtigen Partei sitzt oder im richtigen Gremium oder sonst halt irgendwas.
Zu wenig Einblick, wie es läuft, aber
wahrscheinlich. Oder zu wenig Titel hat oder was auch immer. Ne?
So wie ein kleiner Patentangestellter aus der Schweiz.
Genau, der eine absurde Theorie macht, die keiner kapiert.
Eigentlich eine schöne Geschichte.
Ja.
Nun gut. Ja. Schauen wir da, wir haben so viele Meldungen, ein paar müssen da noch sein. Okay, Gorilla Knitten haben wir, den Spawn haben wir jetzt. Dann ja, warte, Kickstarter, ja, okay. Das war jetzt Hausmeister-Themen, wo wir darauf aufmerksam gemacht wurden. Zu Shadowrun habe ich ja letztes Mal schon erzählt, gab es ein schönes Kickstarter-Projekt, die ein Shadowrun-Strategie machen, Game machen. Und jetzt war sogar in der Future Zone, es gibt in Wien eine Firma und die hat auch eine Lizenz jetzt für ein, ein Shadowrun-Spiel, allerdings ein Online-Browser-Game wollen die machen und versuchen sich jetzt auch über Kickstarter zu finanzieren.
Okay.
Hey. Okay. Boah, wir haben eine junge Frau auf was ist das? Google Plus. Hallo. Ob das eine Hörerin von uns ist oder nur sein Kitty?
Keine Ahnung.
Okay, dann reden wir einfach weiter. Ja. Kriegen wir dann eh mit. Eine Hand sieht man auch. Okay. Passt. Zwei Hände. Passt. Okay, was ist unsere nächste Meldung? Gregor Bridon, es wird mal wieder Zeit, neue Distro, neues Glück. Okay, das haben wir schon gemacht. Und genau. Dann nochmal Gregor Bridon, das muss ein ganz eifriger Hörer sein. Ja. Erstens spuckt Marc Ubuntu Shuttlewort wieder zu große Töne. Bla bla. Zweitens soll ein Update kommen. Präzises Gürteltier. Okay, bitte, Gregor, spricht zu uns. Shuttlewort
hat nur gemeint, mittlerweile ist die Qualität des Unity und des Ubuntu-Projektes höher als der von Apple. Und das ist alles wunderbar und das wird sich verbreiten in höchster Prozenthöhe.
Okay.
Und das war so sein Aufdreher.
Warte, stopp kurz. Jetzt, da mein Zuschauer, könntest du ja den Brunnen herzeigen.
Brunnen. Ich sehe nicht, wo es
liegt. Warte, nein, da. Ja, warte, du musst das Mikro irgendwie hoch oder runter halten. Der Brunnen. Oh, jetzt hat es aus. Jetzt haben wir es rausgehauen.
Das war sehr schreck.
Ah, genau. Brunnen. Universität Wien und schon weg. Okay, also Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Ja, der Shuttlewort hat halt, der Shuttlewort spricht gerne viel, das wissen wir ja eh. Ja. Und hat halt auf den Putz gehaut mit Ubuntu, wird zu groß und zu schön und ist schon besser als Apple, was irgendwie noch zu bezweifeln oder zu beweisen ist. Und das andere, was aber interessanter noch ist, was er im Zuge des Interviews auch rausgelassen hat, dass jetzt eine tiefe Integration von Webservices stattfindet. Das heißt, du wirst jetzt Gmail und deinen Google Plus Account und was weiß ich, deinen Facebook Account werden jetzt direkt in den System Notifications angezeigt. Okay. Und wenn du zum Beispiel auf Twitter gehst mit einem Chrome Browser oder einem Firefox Browser, dann fragt er dich, dann geht so ein kleines
Fensterchen auf. Das System kriegt mit, was du tust in einem Browser.
Genau, und sagt, aha, sie gehen auf Twitter, wollen sie das vielleicht in ihr System integrieren? Und dann sagst du ja oder nein.
Okay.
Und das noch Besondere daran, dass ihnen das ziemlich wichtig ist, nur Ubuntu-Leuten, sieht man daran, dass sie ein eigenes Repository eingerichtet haben, wo man sich diese Updates für die jetzige
Distribution
installieren kann. Okay. Ich habe es schon ausprobiert. Nett, du, das ist nett. Also man sieht halt, man hat jetzt dann oben in der Leiste ein eigenes Briefsymbol. Diese, wenn du das antippst, dann
klappt das. Das hast du ja jetzt auch schon auf. Das Briefsymbol, wo es den
Kleber erkleidet hast. Aber jetzt siehst du dann zum Beispiel direkt, wenn du zum Beispiel die Gmail-Seite offen hast, siehst du in diesem Menü auch die einzelnen Tag-Sachen, die du hast, diese eigenen Ordner und so. Also man merkt schon, es ist jetzt tiefer
reingegangen. Macht eigentlich Sinn, dass du nicht dann wieder eine Webseite aufrufen musst, die wieder irgendwas verwaltet, sondern dass du einen Ort hast, wo sie alles verwaltet.
Und ich habe auch die Vermutung, du kannst dann das leicht mit Evolution verknipsen und mit dem Thunderbird, was sie auch immer dann zu den nächsten Distributionen verwenden werden. Ich fand es irgendwie nett und sie machen was. Also go for it. Sowas ist sicherlich der richtige Weg zurzeit.
Ja. Okay. So Johnny, mit wem chattest du da?
Ja, ich chatte mit Florian.
Du bist aber jetzt ich. Boah, du bist jetzt die Biertaucher. Verwenden ja nur das...
Okay, nein, passt. Ah, der Florian. Ich wollte noch kurz wissen zur Tonqualität, ob man das verstehen kann.
Gut, mach.
Bei dir, wir haben ja uns den Ton auf Stumm...
Also habe ich dich jetzt irgendwie abgewürgt,
Gregor? Das ist noch ein Shuttlewort.
Wir haben ja unsere Hangout-Besucher auf Stumm geschaltet, deswegen haben wir sie nicht gehört. Und die hat Englisch gesprochen, offensichtlich.
Achso, der Florian hat gehört, was die geredet hat, oder was?
Ja, und sie hat uns nicht verstanden.
Deshalb hat sie eingraut geschaut, eigentlich. Okay.
Okay.
So, machen wir neue. Was haben wir noch Schönes? Das war jetzt der Shuttlewort Elementary, das haben wir auch schon. Genau. Erfahrungsbericht haben wir auch schon gemacht. Geld für Behörden von LibreOffice, Gregor.
Ah ja, klar.
Was ist das?
Eine kleine Ding-Story. Da kann ich gleich eine zweite anhängen an die Story. Ja, Behörden stellen jetzt immer öfter auf LibreOffice um, also immer öfter. Es gibt einige Behörden, die ist das in Österreich nicht. Ich beziehe mich nicht auf Österreich, Frankreich beispielsweise, Gendarmerie.
Die haben doch ein Linux gehabt, nicht ein LibreOffice, oder? Französische Gendarmerie, oder verwechsel ich da jetzt was?
Linux, aber LibreOffice ist ein Linux-Software. Also, ja.
Eine Libre. Ja, aber... Okay, bitte, ja.
Dort wie da.
Okay, passt. Also, du hast eine Meldung gelesen, dass Behörden allgemein auf LibreOffice umsteigen.
Das ist, entspricht überhaupt nicht dem Inhalt
dieses Artikels. Entschuldigung, ich versuche nur mitzukommen. Ich bin schon beim zweiten.
Ja, genau, du eilst mir voraus, genau.
Also das war es eigentlich, was du sagen wolltest.
Fertig, was haben wir als nächstes? Nein, also es geht darum, dass es ja trotzdem möglich sein muss mit LibreOffice, dass Microsoft Office Dokumente zu öffnen und da gibt es zwar jetzt schon Unterstützung, aber das soll noch perfekter werden, da Behörden das verwenden, geben jetzt einige der Behörden Geld her, um die Implementierung dieser Konvertierung oder dieses Öffnungsmechanismus irgendwie voranzutreiben.
Genau. Bin voll dagegen.
Das ist es. Und das Zweite...
Das ist ein XML-basierte Office-Standard, der neue, oder?
Ja, richtig.
Ich weiß nicht, der ist ja offen, also zumindest
ja damals
in einem gewissen
ODF, das Open Document Format, und dann gibt es das andere, das OXML.
Diese, das ODF ist das von Microsoft. Genau.
Von Microsoft, diese XML-Formate sind ja auch in einer Form.
Die haben aber auch irgendein Open im Wort drin, obwohl
es gar nicht wirklich Open sind. Damit, weil es gut klingt, aber die sind ja, die Spezifikation, soweit ich weiß, frei verfügbar, aber so komplex, dass man es nur schwer richtig implementieren kann.
Mhm.
Das ist ja der Trick.
Damit dann trotzdem ein
Office ist offen da, oder es sind nicht eindeutig spezifiziert, was erst dann durch begleitende Bemerkungen, also dass Dinge nicht eindeutig, in einer Spezifikation muss man ja aufpassen, wie man Sachen reinschreibt.
Das ist super, wenn du mit der Hand fuchtelst, ist in deinem Video vom Hänger so ein Blur-Effekt von deiner Hand drin.
Ich glaube, ich damals einen Beispiel-Tag gelesen, wo sie sich so aufgeregt haben. Da ist drin gestanden, Tab-like Win95. Und wie implementiert man das nach, wenn man sich da nicht wirklich dann reintigert oder dann halt auch wieder reverse-engineert. Also unoffen ist genau. Es.
Und das zielt jetzt darauf ab, dass auch für LibreOffice besser verfügbar zu machen mit entsprechenden Mitteln.
Da gibt es sozusagen staatliches Geld jetzt. Hey, das ist der Andreas. Schalt ihn online. Wir haben einen Bitcoin, Andreas. Wir sind schon viert auch auf Fernsehen. Hallo.
Oh Mann.
Der hat im Hintergrund hat er was. Das ist sein Sohn. Hallo, ja. Magst du ein Bier?
Das war jetzt nicht
jugendfrei, Horst. Das war nicht gut. Okay. Der Sohn ist nackert. Dürfen wir das überhaupt zeigen?
Unsere Hörer sehen uns nicht.
Ach so, okay.
Aber du darfst nicht...
Hallo, Andreas, hörst du uns? Jetzt sehen wir irgendwie... Hallo, Andreas, sag einmal was.
Jetzt nehmen wir einen Hubschrauber.
Ja. Sprich noch einmal, ja? Ist das dein Sohn da?
Ja, der schaut gerade seine Abendsendung
an. Sehr gut.
Wir sind die Abendsendung.
Du, ist der nicht noch ein bisschen zu jung für die Biertaucher, dein Sohn?
Ja. Alles klar, ich störe nicht weiter.
Nein, passt, du störst nicht. Passt. Okay, und wir haben schon wieder einen Schwab. Wer ist das? Hallo.
Hallo, ich bin der Murlo. Grüß euch.
Hallo, wo bist du her?
Ich komme aus Deutschwagen.
Ah, sehr gut.
Nördlich von Wien.
Bravo. Hörst du uns absichtlich oder hast du uns zufällig gefunden?
Ich habe euch in den Nearby Circle von Google Plus gesehen, den Eintrag, und deswegen bin ich jetzt ins Hangout gegangen, um mal zu schauen, was da los ist.
Ein Zufallshörer, super. Also, wir reden über Computerthemen und so, hoffentlich gefällt es dir. Hey, Andreas, hallo, was ist mit. Ist es mit Andreas wieder da? Bist du so stressig, das Hangouten? Ich check schon überhaupt nicht mehr, was alles los ist. Jetzt sind schon vier.
Was für Computerthemen?
Ja. Also freie Software und so. Und wir trinken Bier dabei.
Was für Art von Software? Seid ihr Softwareentwickler?
Zum Teil auch, ja. Mhm. Aber hauptsächlich User jetzt eigentlich. Wird uns benutzen. Such nach Biertaucher-Podcast auf Google, dann findest du uns. Hätten wir vielleicht den Link dazu.
Biertaucher-Podcast.
Genau, ja.
Ich hab den Link gesehen.
Ja.
Was findet man in dem Podcast dann?
Uns. Wir reden jede Woche über freie Software.
Okay, dann werde ich mir mal anschauen.
Okay, super, ja. Okay. Gut, machen wir weiter mit der Sendung. Bist du, also nur zur Zwischeninformation, wir haben ein schwarzes Fenster, was wahrscheinlich der Florian ist, ein Andreas-Fenster, der sich das Auge aussticht mit seinem Ringfinger, ein Fenster, wo wir selber drin sind, dann genau.
Ich glaube, das ist jetzt gerade irgendwo auf der Google Plus Seite irgendwo.
Sieht man das? Wir werden jetzt sicher trending, weil wir so toll sind.
Nein, ich werde mal kurz den Ton runterdrehen.
Okay,
also wo waren wir?
Okay, Jodel. Jodel, das Android Jelly Bean für Nexus S.
Das haben wir schon gehabt.
Das haben wir schon gehabt. Okay.
Ich habe ein bisschen zu viel an der Themenliste. Ich wollte noch was anhängen zu den Open Office Geschichten, weil eine kleine ironische Geschichte dranhängt.
Schau, wir sehen jetzt von Deutsch Wahlkram.
Auch nicht schlecht. Aha, bist du der oder?
Das Oracle nämlich, die haben ihren eigenen Remix von Red Hat basierender Software. Wie heißt denn das Oracle?
Ist das ein Linux oder was ist das?
Ja, es ist eine Linux-Distribution von Oracle, die auf Enterprise-Ausrichtung und so hat, glaube ich. Und da gibt es diese ironische Geschichte, dass durch Oracle hat ja OpenOffice, aber wie wurde genau?
Sun hat OpenOffice entwickelt, Sun wurde von Oracle gekauft. Oracle hat sich mit den Entwicklern von OpenOffice zerkracht. Die haben sich getrennt. LibreOffice wurde gegründet. Die haben die Markenrechte und die Entwicklung, die Restentwicklung behalten, OpenOffice, und haben das dann haben sich dann zurückgezogen aus der Entwicklung und haben das dann Apache Foundation
gegeben. Also die OpenOffice ist jetzt, haben wir schon mal früher angesprochen, in der Apache Foundation, ein Apache-Projekt.
Genau.
Ich weiß nicht, ob es noch Inkubator oder ob es schon ein echtes Projekt ist, aber auf jeden Fall in Händen des Apache-Projektes. Und jetzt diese Distribution, die von Oracle herausgebracht wird, wird mit LibreOffice ausgeliefert. Also mit dem Teil mit der Version, der echt nicht von Ihnen Support will.
Ein Meisterstück. Ich meine, es wird erklärbar dadurch, dass es ja Ihre eigene Abwandlung nur...
Entschuldigung, wo schalten wir den stumm? Weil ich glaube, wir kriegen da jetzt irgendwelche Störgeräusche rein.
Okay. Nein, ich schalte da kurz raus.
Auf Red Hat basiert und die liefern halt LibreOffice aus.
Ich weiß schon, ja.
Aber generell ist es einfach eine Ironie, bleibt trotzdem eine
köstliche Geschichte im Ganzen.
Oracle mit ihrem LibreOffice.
Wo bist du? Also da, okay.
Ich schreibe nur, dass wir den Chat lesen, weil wir unsere Hörer jetzt unsere Zuseher jetzt stumm geschaltet haben. Sonst kommen wir zu viel Geräusch ran. Okay. Das ist voll arg. Wir haben jetzt, glaube ich, den feuchten Traum jedes Fernsehdirektors. Da gibt es ja so Spiele. Früher hat es das auch gegeben. MadeTV hat das geheißen, wo hast du so ein Fernsehprogramm machen müssen. Und dann hast du einen Spezialfernseher gehabt. Du hast immer gesehen, wie viele Leute jetzt zu Hause vor dem Fernsehapparat sitzen. So nur die Omi oder nur der Bub oder die ganze Familie. Und genau das haben wir jetzt durch Google Hangout. Wir sehen jetzt unsere Hörer, was sie genau machen.
Ja, jetzt auch im Fernsehen hat es mal so ein Format gegeben, jetzt von Richard Gutjahr, den er zusammen mit einem anderen bekannten Typen aus der Szene gemacht hat. Da haben sie auch getestet, wie man Google Hangout integrieren kann in Fernsehsendungen.
In Fernsehsendungen, so.
Ja. Ja,
es hat ja auch so Fernsehsendungen, wo es dann die Chatlines unten eingeblendet haben und so.
Schwierig, alles sehr bemüht. Sage ich jetzt mal. Ich muss mir noch echt anschauen. Ich habe jetzt nur von meinem Bruder gehört, dass ich es angeschaut habe. Kann dann schnell nervig werden.
Ich finde schon eine interessante Sache, was ja ganz automatisch, also ganz unbeabsichtigt entwickelt hat. Wenn man zu einer bestimmten Sendung nebenbei auf Twitter die Hashtags mitliest.
Da dort schauen.
Das ist zum Beispiel, da entwickelt sich ein Side-Kanal, der von den Verantwortlichen eigentlich nicht eingeführt oder geplant wurde. Das ist ja einfach passiert. Bei gewissen Dingen wie, keine Ahnung, Fußball-Events oder sonst was oder große Castingshows oder so, mehr, aber machen wir weniger.
Und ist das dann ein Informationsgewinn, wenn es diesen Hashtag-Kanal
es ist oft so, dass das
eher ablenken?
Bei manchen Sachen ist es lustiger als das eigentliche Programm.
Es ist eigentlich wie gemeinsam auf der Couch sitzen. Das macht ja mehr Spaß, da kann man sich irgendeinen Blödsinn anschauen, wenn man eine
Scherze. Du erzählst doch der deutsche Superpodcast, den alle hören, den Chaos Radio oder so, die haben auch immer dann mitlaufen.
Den Chat,
das gibt mehrere Podcasts. Auch den Haustechnik-Podcast entgekommt haben dadurch, ne? Verlinkt hat.
Die haben aber, die senden ja auch live, also die haben Streaming-Equipment.
Ja, die haben ein Radio auch und so.
Ich hoffe, es ist für unsere Hörer, wenn wir jetzt so mit dies quasi offline verzögert hören, die das mit dem Hangout das nicht mitbekommen.
Ja, das müssen es durch, das ist ein bisschen Chaos, das sind diese schnellen, modernen Zeiten.
So, noch eine Anmerkung zu unserem Hangout. Ich glaube, Florian, Johnny, dadurch, dass du so wackelst, zittert das Bild immer und das macht unsere Seher ganz nervös.
Wir ein Stativ. Okay. Hast du schon die erste Horstsche Regieanweisung
sozusagen? Genau. Ich arbeite ja schon am Bierdacher Podcast Kamerakind Johnny. Genau. Was war das? 1, 2, 3, ne? Du musst dich entscheiden.
Genau.
Okay.
Ich bin für eine ganz lange Fahrt von da draußen im
Hubschrauber-Ding.
Ja, eine Kubrick, Stanley Kubrick-Fahrt. So ganz langsam, ganz statisch hierher.
Schön. Und dann möchte ich einen Splatter-Effekt pro Sendung. Also ich schlage vor, wir reichen dann so ein Messer rum, so mit Flaschen drehen, und der dran ist, der schneidet sich dann irgendein einen Ohr oder so. Einfach so als
Trademake.
Ja. Einen Kopf.
Einen Maskenbildner Aufruf.
Oder bessere Variante, er darf irgendwen anderen schneiden. Ne?
Einfach Zombie-Kalypse.
So.
Apropos Zombie-Kalypse, auch nette Side-Story. Habt ihr das mitbekommen mit dieser Run-App, die Zombie-Kalypse vortäuscht? Also nicht vortäuscht. Es gibt eine Renn-App, ja?
Ja.
Die registriert, wenn du laufen und joggen gehst. Und die Idee dieser App ist, während du läufst, wird dir von englischen Sprechern eine Geschichte erzählt. Die Geschichte ist, dass du auf der Flucht von einem Zombie-Mob bist.
Okay.
Und es gibt dann zufällige Events, die getriggert werden.
Ja.
Und dann sagen sie auf einmal zum Beispiel, Achtung, da kommen auf einmal die Zombies. Und dann musst du halt Intervalltraining, musst halt schneller laufen und davon laufen. Und ja, das war jetzt in einem Bericht über Gamification.
Ja, ja.
Das
ja.
heißt, das ist eine Firma, die hat das jetzt als erstes Projekt, glaube ich, gemacht oder als zweites. Und die spinnt sich jetzt aus, was man noch alles erzählen könnte,
ja, ja.
um die Leute irgendwie ein Abenteuergefühl beim Laufen zu geben.
Das sehe ich ja gerade schon, die nächste Stufe in 5 Jahren, wenn es Augmented Reality Brillen, so wie die Google Glasses vielleicht verbreitet gibt, dass du die Zombie-Meute siehst hinter dir.
Aber dann wird es schon
abnehmen leicht gemacht.
Ja, ja.
Oder die anderen Jogger, das wird ja dann auch praktisch.
Es gibt auch ein sehr schönes Blogposting von Scott Adams, das ist der Kreator von Dilbert. Dilbert kennst du?
Ja.
Der dann Blog, wo er immer so sehr spinnerte Ideen auswalzt. Und da war glaube ich, einmal in einem Fitnesscenter drinnen, und das war ihm dann gleich zu Low-Tech. Und dann hat er gesagt, also er will, dass die ganzen Leute an der Rudermaschine dann alle auf seinen riesigen Screen schauen, der in so einem Videospiel ist, wo sie jetzt praktisch in so einem griechischen Kriegsschiff drinnen sind, und irgendeiner trommelt dann so und sagt Attack, und sie spielen gegen die Typen vom Nachbarfitnesszentrum, und der Computer rechnet dann halt aus, aufgrund der Kraftleistung, die du auf diesen Rudermaschinen haben, welches Schiff welches rammt, und die sitzen dann alle so, und ein Captain sagt, ja,
gibt's ihnen. Aber also, ich meine, generell Sportanwendungen, da ist viel
also drin. Für sowas würde sogar ich in ein Fitnesscenter gehen. Also.
Gamification ist ja wirklich ein großes Schlüsselwort, da kann man wirklich so viele Dinge noch attraktiver gestalten oder Dinge, das Spaß reinbringen, und als Spiel macht man Dinge, die man sonst nur als Anstellung betrachtet. Also man braucht nur, also es fehlen kreative Ideen, und technische Möglichkeiten ergeben sich immer mehr.
Ich meine, es hat sich schon viel getan, wenn man bei den Konsolen anschaut, die Wii mit ihrem Balance Board und so.
Das
haben schon einiges gemacht, und die haben auch teilweise schon so zwischen den Spielern Interaktionen und so. Das sind schon nette Anfänge, aber es bleibt dann im Grunde noch ein bisschen zu statisch. Und was mehr jetzt in die Realität reinliegt, wird es mit den Möglichkeiten GPS und was weiß ich, was da noch alles kommen möge. Da ist, ich meine, einer hat irgendwie geschrieben dann zu dem Bericht das Kommentar, ja, Geocaching, das mag er nicht so sehr, weil, weiß nicht, sich auf einen Zettel in einem Tupperware-Wandel reinzuschreiben, findet er nicht so faszinierend. Aber ich glaube, da fehlt nicht mehr viel, wie man das halt dann auch noch wirklich dichter von der Atmosphäre
machen kann. Ich habe gelesen, also dass ur viele Väter recht begeistert sind, wenn sie mit ihren Kindern wandern gehen, sonst lernen die, wenn sie auf einen Berg rauf müssen. Und wenn und man so sagt, so, jetzt tun wir Geocaching machen, dann sind die Kleinen voll dabei. Also ich kann es nicht beurteilen, aber ich glaube, das stimmt schon. Ne?
Ja, klar, so, sicher. Also man kann das sicher auch ein Abenteuer rausholen für die Familie.
Ich glaube, sollten wir das erklären, was Geocaching ist?
Bitte erklär, was Geocaching ist. Ich weiß es nämlich selbst nur von mir sagen.
Ich auch
nicht. Okay, warst du schon mal Geocaching?
Nein. Das ist ein absoluter Geocaching-Loop. Nicht, aber ich habe einen First-Hand-Bericht mal gehört.
Bitte.
Über ein Pärchen,
das Geocaching gegangen ist. Also wir reden jetzt Second-Hand über Geocaching.
Wobei sie Erfahrung hatte schon mit so Versteckspielen und so. Und sehr belustigt war, als ihr Freund dann schon irgendwelche dreckigen Ölflaschen, die am Boden gelegen sind, so aufgehoben hat und reingeschaut hat, ob da irgendwelche... Man muss sich schon auf Realistisches
sehen. Bitte erklär kurz, was Geocaching ist.
Man bekommt Koordinaten, ich weiß es auch nicht genau, es ist eine Mobile-App im Prinzip.
Es ist eine Online-Community dahinter, also Leute treffen sich, also tauschen es auf Online-Plattformen aus. Es gibt Leute, die freiwillig quasi Also jemand, der sich einen Ort auskennt, also ich bin jetzt dort ein Local und kenne mich dort aus und ich kenne da ein paar schöne Plätze und um anderen auch einerseits auch einen Anreiz zu bieten, sich das auch anzusehen und einfach nur aus Spaß und der Sache, werden da kleine Behälter versteckt.
So wie ein Flaschenpost eigentlich, ja, ne?
Wie ein Flaschenpost, eine moderne, ja, Flaschenpost. Und dann werden digital die Koordinaten grob bekannt gegeben.
GPS-Koordinaten.
Ne? Ja. Und dann noch diverse Hinweise und manchmal auch Rätsel. Es gibt verschiedene Arten von so Geocaches. Also manche sind so, manche sind thematisch mehrere hintereinander. Zum Beispiel man kann durch Wien Touren machen. Also nicht, dass ich selbst gemacht habe bis jetzt, aber zumindest für mich schon online am Bank sind.
Ich sehe schon, wir sollten mal gemeinsam
Geocaching gehen. Ja, das wäre eine gute Idee eigentlich. Oder wo dann zum Beispiel zu einem, wahrscheinlich gibt es sicher zum Thema Kindsicherheit einiges, wo sich Leute echt Gedanken machen, wo hat er gelebt, wo hat er gewirkt und dann dort einzelne Plätze halt Dinge verstecken und man kann dort hingehen und sich dann, es gibt glaube ich verschiedene Arten von diesen Behältnissen, so ganz kleine, wo man halt dann nur ein kleines Zettel drin hat, so wie ein Logbuch und sich verewigen kann, ich habe es geschafft, ich war hier.
Das ist eigentlich wie auf den Berghütten, dieses Gästebuch, wo die Karte. Ich glaube, andere gibt es, da hast du einen Tupperware, wo dann ein Schlumpf drinnen ist oder irgendwas und du sollst, nimmst das dann raus, das gehört dir und dafür solltest du aber was anderes reingeben.
Es gibt dann so größere Behältnisse auch, wenn es, je nachdem, wie es der Ort hat, ermöglicht, wo dann Leute wirklich so Behältnisse hinterlegen, wo dann jeder einen persönlichen Gegenstand hineinlegen kann und dafür einen anderen entnehmen. Und
das muss für die Kinder ja urgeil sein, das ist dann so wie eine Überraschung Geschichte. Sein. Ne?
Ja, genau. Und das Ganze kann man aber dann online auch mitverfolgen, wer dann alle schon, also es sind online mit einem Usernamen, muss nicht mit einem Real-Life-Namen.
Achso, und die sagen dann, ja, hab das gefunden und so.
Oder zum Beispiel, wenn ein Cache verloren geht oder zerstört wird oder aus irgendeinem anderen Grund, dann merkt man es auch sehr schnell.
Die Cache-Zerstörer, die Kinder jetzt die GPS-Koordinaten haben und sagen, so Geocacher, jetzt zerstören wir euren Cache.
Oder wenn einer, kann das sein, dass er verloren geht oder dass irgendwo halt... Ja.
Irgendeiner, der überhaupt nicht geocached, der, oh, da ist ein Tupperware mit einem Schlumpf drin, ein Juhu, auf
weg. Ne? Ja, liegt dann halt beim Geocachen, das gut genug zu verstecken. Ja.
Aber es ist interessant auch, weil es wirkt für Menschen, die nicht wissen, was man da tut, auch verdächtig.
Ja. Drogendealer!
Oder das, und deswegen werden ja auch in der Community dort werden Leute, die nichts vom Geocaching wissen oder nicht wissen, was das ist, das werden auch die Geomuggel genannt.
Also die nichts wissen.
Die so wie die Muggel bei Harry Potter, die Leute, die nichts vom Zaubern wussten.
Geomuggels.
Ich habe mal gesagt, es gibt eine... Es gibt ja...
Was Hangout-Alarm. Wir sehen ein Oberteil von einem...
Nein, aber es gibt ja diverse Apps, auch mittlerweile mit Smartphones ist es viel leichter geworden, weil jetzt braucht man kein GPS-Gerät mehr, sondern hat in einem Device alles drin, mit, also GPS im Gerät drin.
Ja.
Und dem habe ich öfters gedacht, eigentlich wäre es schon mal interessant, mal auszuprobieren. In der Stadt... Vielleicht nicht so interessant, obwohl
eigentlich schon. Vielleicht in der Stadt gibt es ja tausende.
Na, ich war nur überrascht, dass ich, egal wo ich war bis jetzt, wenn ich das angeworfen habe, so Interesse halber gibt es in der Gegend was, das ist eigentlich wirklich auch selbst irgendwo bei uns im Burgenland. Ja.
Da gibt es auch Geocacher.
10 Caches
irgendwo im Umkreis von 5 Kilometer. Weil mehr Wanderwege sind und so.
Naja, ich meine, ich vielleicht zu unterschätzen, ist das doch eigentlich als Tourismus und so
viel. Und eigentlich mit jedem Smartphone kann ich ja geocachen. Wir haben ja alle einen GPS-Empfänger schon drauf. Ne? Früher hat man ja extra noch ein GPS-Gerät kaufen müssen. Das ist schon lange her.
Ja, okay. Da habe ich eine Überleitung zum Thema sich verdächtig verhalten in der Öffentlichkeit.
Ja. Johnny, hast du den
Perfekt,
hast du dich verdächtig gemacht?
Weil nämlich als Geocacher verhältst du dich ja verdächtig in der Öffentlichkeit, okay, ja, weil du so stehst hier länger an einem
Sachen,
ja, du stehst hier länger rum und schaust in Parkbänke und ähnliches. Ja.
So jeder, der Sevilla gesehen hat.
Na, weil wir hatten ja eine Meldung von dir, du hast ja geschrieben, dass die Anonymous Austria hat ja wieder mal
die FPÖ-Webseite
gehijackt und dort eine Meldung veröffentlicht. Und die haben das genutzt, um auf etwas aufmerksam zu machen eigentlich. Okay. Und zwar, es geht um ACTA haben wir besiegt,
jetzt kommt aber
es gibt natürlich wieder neue Gefahr.
So, aber jetzt nicht das, CIFA, sondern noch was anderes, gell?
Also da ging es um Indect und das war auch das, was ich jetzt angesprochen habe. Indect ist der Überbegriff für ein, ich weiß es leider nicht mehr, wofür die Abkürzung steht, aber für ein von der EU gefördertes Forschungsprogramm. Da geht es um, glaube ich, 5 Millionen oder 8 Millionen Euro. Bitte jetzt nicht ganz festlegen, ich weiß es nicht mehr auswendig, aber die.
Und was tut das Indect?
Indect ist einfach es sind mehrere Forschungsgruppen, es sind, glaube ich, 17 oder so Universitäten beteiligt, auch aus Wien, das FH Technikum, die an Technologien arbeiten, die automatisiertes Auswerten von verschiedene Informationsquellen, unter anderem Bildmaterial aus öffentlichen Webcams oder aus Überwachungskameras im öffentlichen Raum, verknüpft mit Informationen aus Online-Informationen,
der volle also Netzwerken, Überwachungsstaat
und es, aufziehen. Es zielt darauf hin, kriminelles Verhalten automatisiert zu erkennen. Super. Also Verhalten, das quasi
verdächtig ist.
Und dann im ARD Online, glaube ich, haben so geschrieben, Artikel, was ist verdächtig? Also verdächtig ist alles, was irgendwie vom Durchschnitt abweicht. Ja? Mhm. Wenn ich jetzt vor dem Auto stehe und aber länger als der Durchschnitt in meiner Tasche krame, weil ich meinen Schlüssel gar nicht finde, ja, dann könnte ich genauso ein Autodieb sein. Ja? Und wenn dann auf einmal das schon dazu führt, man kann sich ausmalen, was da alles möglich wäre. Ja. Das ist alles noch ganz nur ein Forschungsprojekt, bis das irgendwann mal wirklich falsch was mal kommt und gesetzt gelassen wird. Das ist einfach
trotzdem
nur.
Trotzdem
halt schon mal sehr. Sehr.
Weil man muss ja dazu sagen, das wird mit unseren Steuergeldern geforscht.
Genau, und es wurde auch schon hinterfragt, und es gibt ja auch da eine Ethikkommission, die das. Ich glaube, da wurde eine Ethikkommission eingesetzt, die das hinter. Also prüfen sollte, ob das vertretbar ist und ob das datenschutzrechtlich okay ist. Und es gibt, ich weiß nicht, von wem das war, ich habe es im ARD-Artikel gelesen, dass die. Kritik war halt, dass diese Ethikkommission sehr einseitig besetzt war und auch das. Also
von jedem Überwachungskonzern, Anna?
Es gibt keine Bedenken bei diesem Projekt und es wird weiterhin gefördert. Und ich meine, es sind lauter Einzelprojekte wie, keine Ahnung, Objekterkennung auf Videoaufzeichnungen, also alles Dinge, die technisch an sich nicht alle böse sind.
Ja, aber.
Aber halt nur die Gesamtintention zielt ganz klar darauf ab, Verbesserung von Überwachungstechnologien und Automatisierung von Überwachung und.
Der Mensch schon, als Feind, ne?
Muss man sich schon fragen, wie, ja, wie
man das... Man muss schnell hellhörig werden, ja. So ist wie zu gewissen Zeiten oder auch jetzt versuchen, schnell die Sachen durchzupeitschen, muss man einfach schon früh beginnen, da irgendwie ein aufmerksames Auge drauf zu werfen.
Da fällt noch ein, es gibt am Samstag jetzt, am 8.
Sollen wir woanders hingehen? Es
ja, beginnt zum Tröpfeln an, bevor dein Laptop nämlich, dann klatschen wir unter den...
Ganz kurz, wir müssen flüchten.
Ja, kleine Regiepause.
Reduzierung. So, jetzt eine Live-Flucht am Ring.
Genau, nicht deine Hörer vergessen.
Gut. Ah, so. Meine, die Hörer am...
Ah ja, genau, also die Hörer, die man am Kopf trägt.
Die Hörer sind jetzt unsere Zuseher.
Unsere Hörer folgen uns, ob sie wollen oder nicht.
Dafür, dass man statt dem Hänger dann richtigen Biertaucher Fernsehkanal machen. Mit so
Fernsehen ist ein alter Medienhorst.
Nein, ein Video-Channel, also wirklich ein Video, wo man, also eine Live-Show, wo man wirklich was tun.
Meinst du?
Ja.
Wahrscheinlich
zum Beispiel, wir verarschen unschuldige Passanten.
Oh Gott.
Wir nörgeln über Wien.
Oder? Mach du das mal. Okay. Ich bleib hörbar.
So, lieber da.
Ja, ich habe da auch schon
okay.
Ich
den
Wald bis leer.
Ich gehe das daher.
Am 28. Juli, jetzt am Samstag, ist europaweiter Aktionstag gegen dieses Index-Projekt.
Okay.
In Wien gibt es, glaube ich, also die Piratenpartei hat irgendeine Kundgebung vor dem Parlament angekündigt.
Mhm.
Das muss irgendwo auf der Piratenpartei zu finden, also auf Piraten-Homepage zu finden sein. Und die Anonymous Austria hat einen Paperstorm geplant. Also die werden
Paperstorm, was heißt das?
Die
Faxen?
Ja, die produzieren in Eigenregie und möglichst effizient viele Flyer und Sticker und dergleichen und versuchen das unter das Volk zu bringen.
Okay.
Die treffen sich, glaube ich, auch, also ich habe das nur kurz im Pirate-Bett
und nachgesehen. Werden wir verlinken.
Die treffen sich auch am Samstag und werden durch die Marienstraße ziehen. Also wenn man am Samstag in der Marienstraße ist und sich nicht wundert, also sich nicht wundert, wenn einem plötzlich Leute Handzettel in die Hand drücken, wo Index draufsteht und
dann
sind sie ein Terrorist, wenn sie diese Frage hören. Richtig.
Aufzeigen.
Also sie wollen halt Awareness schaffen und...
Ja. Ja, interessant, wenn man mit der Straße vorbeimarschiert und wenn ich in der Nähe bin, dann werde ich das schon etwas ansehen. Mit Maschinen vielleicht.
Sorry. Genau, das war meine Überleitung jetzt zum verdächtigen Verhalten.
Verdächtiges Verhalten. Was haben wir sonst Schönes?
Ja.
Ich meine, ich habe noch lauter kleine Meldungen. MangaCon Linz, das ist ein nettes. Nicht so schnell. Wo sind wir jetzt überhaupt? So, elementarer Erfahrungsbericht.
Okay. Erfahrungsbericht von iTunes.
Hast du schon? iTunes, was? Erfahrungsbericht iTunes? Ja, haben wir ja schon ganz am Anfang gesagt, ja, eigentlich. Es gibt ein nettes Video mit Videogameschnitzel, der Evolution of PC Games. Das hat mir so gefallen als ehemaliger 80er-Jahre C64-Spieler. Das ist einfach ein YouTube-Video mit lauter Spieleszenen von Spielen, die man gern gespielt hat. Also wer in den 80er-Jahren groß geworden ist,
schon,
wird sich da wiederfinden.
Ist schon ein älteres Video, weil ich glaube, das kenne ich schon.
Kann sein, dass das älter ist. Ja. dann, ja, die Internet Defense League war ein Future Zone Artikel. Und zwar jemand, der eine Webseite betreibt, zum Beispiel Spielen programmieren oder Python Gamebook, kann sich ein kleines Java-App installieren.
Schleichwerbung, ja.
Also eine JavaScript. Und das macht dann Folgendes: Dann, wenn die Internet Defense League, ein amerikanischer Verein eigentlich, findet, sie muss gegen auf irgendwas aufmerksam machen, zum Beispiel auf SOPA oder so, dann wird so à la Batman so ein Katzenlogo eingeblendet, wenn man diese Webseite besucht. Und im Katzenlogo wird dann aufmerksam gemacht, welcher Bösewicht versucht, das Internet kaputt zu machen, und man kann sich dann in eine E-Mail-Liste eintragen, um Informationen darüber zu kriegen. Und der Schmäh dahinter ist, also das Ganze ist ein GitHub-Projekt, so halbwegs open-sourcig. Man sagt jetzt sozusagen, ich als Webseitenbetreiber, anstatt für jede neue Bedrohung wieder einen neuen Button oder Banner oder Soli-Button einbauen zu müssen, baue ich einmal dieses Skript ein. Und dann sorgen die sozusagen dafür, dass auf eine aktuelle Bedrohung sofort reagiert wird. Und sie haben so halt ein Logo von einer Katze, das sie, glaube ich, auch in einigen US-Städten an, irgendwo in den Himmel gestrahlt haben. So wie das Batman-Logo. Und habe ich gleich mal mitgemacht, obwohl ich Europäer bin. Nette Idee, finde ich eigentlich. Internet Defense League. Und denke, je mehr damit mitmachen, desto mehr schafft man Public Awareness und desto schwerer macht man es Politikern, die denken, ja, dann Internet können wir rumtrampeln, die wehren sich eh nicht, sondern desto schneller und effizienter kann reagiert werden, weil dann auch der Otto-Normalnutzer denkt, oh, meine Lieblingsseite, da ist jetzt irgendwas aufgegangen, oh, was ist da los, die wollen meine Lieblingsseite kaputt machen. Also so auf die Art.
Kurze Frage, was ist die Internet Defense League eigentlich oder wer steht dahinter?
Es ist amerikanische Bürgerrechtsvereinigung praktisch, also relativ neu.
Als Webseitenbenutzer, also Webseitenbetreiber verlässt sich ja darauf, dass die dann nur sinnvolle Sachen einblicken.
Ja, natürlich sollen die nicht Coca-Cola-Werbung drauf tun, aber das was
die ich mache. Die Katze sagt, trink Coca-Cola.
Ja, wäre natürlich ein Vektor. Oder wenn die gehackt werden, wäre natürlich dann total schlimm. Ne?
Ja, ist natürlich.
Weil dann bin ich denen ihr Ding. Aber diesen Code, den sie machen, den kann man sich anschauen. Also das ist ein GitHub-Projekt. Also da denke ich mal, da werden schon genug Leute drauf schauen.
Cool. Okay. Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende, oder?
Hey, haben wir noch 70.000 Themen und noch kein einziges davon besprochen.
Okay, nur einziges.
Was für
deine Tage Themen fertig sind. Okay.
Ich habe noch eins.
Bitte, sprich.
Na, das wird eh schnell besprochen sein. Also, zwei neue Podcasts habe ich mir noch angehört.
Bitte, ja?
Diesmal wieder aus Deutschland. Der eine ist Manu spielt, das könnte dich interessieren, ist ein täglicher Podcast, das ist großer Respekt, ja.
Okay,
ja. Ich Horst.
Okay, danke, Gregor.
Und
ich habe gedacht, du nimmst dich
den Hörer. Könnte euch interessieren.
Liebe. Okay, also der Podcast heißt?
Manu spielt,
ja,
der ist täglich, das fand ich bemerkenswert.
Wow, täglicher Podcast.
Genau, dauert jeweils 10 Minuten. Bitte. Sie hocken sich zu dritt zum Frühstück zusammen und sprechen über Spiele. Also ich fand das ganz nett. Ich finde, wie die Hörsuppe, so kürzere Formate, ich bin an
und
für sich eher der
exzessive Dinge. Das heißt, wir sind schon stolz, dass wir wöchentlich senden und die senden täglich.
Und zwar schon über 500 Folgen.
Ja, das ist echt massive.
Also Chapeau.
Und auch ganz bekannte Stimmen teilweise und dann Alex Olmer, den man kennt aus anderen
Podcasts. Und ist lustig oder hörenswert oder irgendwie, was ist dein Eindruck?
Eine sehr entspannte Atmosphäre, es kommt auf die Gäste an und auf das Thema. Also zum Beispiel heute war Thema Tony Hawks. Ist jetzt nicht sowas, was mich jetzt brennend interessiert, aber war gut anzuhören.
Und die haben auf jeden Fall genug Spiele, dass sie jeden Tag ein
anscheinend. Du, seit einer Woche höre ich und die sind sehr brav beim Releasen ihrer Podcasts.
Na, da werden wir gleich mal reinhören.
Ja.
Und wie lang ist dann das Format? So 5 Minuten?
10 Minuten.
10 Minuten, aha, okay. Ja.
Also 10, 20, also 10, zwischen 10 und 20 Minuten.
Das heißt, Netto-Sendezeit sind es gar nicht besser als
jeder. Es geht nicht um die Länge. Qua was?
Und hast du nicht gesagt, einen zweiten Podcast?
Den Retina-Cast, die reden über Filme, Serien, alles, was sie gesehen haben. Ich bin ja so verzweifelt auf der Suche irgendwie nach gescheiten Kinopodcasts, weil den einen, den ich so gern hatte, der so ein bisschen Kunstkino auch besprochen hat, war der von Bernd Begemann, die Flimmerfreunde, und früher haben die Ohrensessel geheißen. Die sind aber jetzt so unregelmäßig, auf den kann man sich nicht mehr verlassen. Dann habe ich meinen Popcorn-Kino-Podcast, das sind eben die Nerd-Talk-Leute, die sind lustig, aber es geht halt wirklich nur über die Blockbuster der Blockbuster. Und der Retina-Cast ist ein bisschen weiter gefasst und da habe ich die letzte Folge mir angehört, um zu schauen, wie gut sie mir einfahren. Und der ist 3,5 Stunden lang über The Wire geredet worden. Habe ich das selber auch gesehen. Habe ich gewusst, okay, alles klar, Jungs, ihr kennt euch aus. Ihr könnt etwas zu Tode analysieren. Das ist ein Podcast, den kann ich weiter folgen und werde ich jetzt weiter reinhören. Also die sind ganz gut aufgestellt. Also ein Retina-Cast
Podcast auch sehr angenehm. Ich habe aber erst zwei Folgen gehört. Mal schauen, kann auch sein,
dass mich das verflissen. Wie lang ist so ein typischer Retina-Cast?
Also das war dann schon, also wie gesagt, 3,5 Stunden war die Besprechung von The Wire. Mono-Thema. Also, schon, die nehmen sich Zeit. Also wenn ihnen was taugt, dann nehmen sie sich auch wirklich, wirklich Zeit. Ja, mal sehen. Also nächste Woche verspreche ich mich, werde ich mich wieder an einen österreichischen Podcast abarbeiten, der hatte ich jetzt ein bisschen aus den Augen.
Dann, wenn wir schon beim Thema schöner Zeitvertrödeln sind, dann kann ich sagen, ich habe einen schönen YouTube-Channel entdeckt, der mich, weil ich habe eine Schwäche für Underdog-Leute, die auf YouTube sich selbst zum Todel machen, um andere zu unterhalten. Das taugt mir irgendwie. Und da habe ich jetzt entdeckt die Screencaster. nicht die Screencaster, sondern das Screen Team. Ja, das Screen Team. Screen Team, die haben eine wöchentliche Sendung, Screen Team Sandy, da bin ich erst gerade dabei, dass mir die gefällt. Aber was sie machen einfach sehr schöne so Musikvideos, wo sie herumtanzen. Und dazu muss man sagen, Screen Teams, das sind zwei, ist ein Pärchen, ein Typ mit so Bart und Hut und Wampe und eine sehr schöne Freundin, die er hat. Mhm. Und die beiden tun sich gern kostümieren. Und dann machen sie einfach so Parodien auf Filme und hampeln dazu herum. Okay. Und, entweder eigen selbst komponierte Filme oder es waren sie auf der Comic-Con und haben so ein Comic-Con-Liedchen gemacht, wo es mit anderen dann halt herumhupfen und so. Und irgendwie, man merkt videotechnisch ganz gut drauf, was mir sehr gut gefallen hat, wie ich sie überhaupt kennengelernt habe, eine Game of Thrones-Parodie.
Ah, schön, das geht
zu immer. Zweit gemacht und dann haben sie sogar einen Making-of-Film gemacht, wo sie erzählt haben, mit wie wenig Budget sie das gemacht haben. Mhm. Und dafür, dass sie so wenig Budget verwenden, also der eine schaut dann aus wie der Drogor, dieser Horse Lord, ne? Und dann hat er am Bauch so eine Art Rüstung, das ist eine Badefußmatte,
die sie angemalt hat.
Wie lange machen die das? Die gibt es jetzt schon, ich schätze ein Jahr oder so.
Okay,
oder ein bisschen länger. Also auf jeden Fall die Videos auschecken, wenn man auf sowas steht, ganz lieb und sympathisch.
Cool.
Und ja, bei Comic-Con natürlich waren sie in ihrem Element, ne, sind sie in Kostümen rumgerannt und ja, mir gefällt es einfach, weil sie dafür, dass nur zu zweit sind, kriegen sie Videos zusammen, wo dann so ausschaut, das spielt jetzt ganz als Team Hintergrundtänzer, obwohl das nur der eine ist, der sich vor einem Greenscreen öfter filmt beim Tanzen. Ne, und aber
Musikvideo ist ja ein schönes Format gepackt. Das ist ja, ich meine, das YouTube arbeitet sich ja ab. Hast du diesen Internet-Scherz mitbekommen mit diesen Literal-Videos? Das war auch ganz lustig.
Literal-Videos? Nein.
Ja, wo Leute Original-Musikvideos hernehmen und drüber singen, Coverversionen, aber relativ professionell gemacht. Meistens und dann aber den Text so verändern, dass sie nur das beschreiben, was gerade im Video vorkommt.
Also wie diese Leute, die so an Herr der Ringe live kommentieren oder so.
Ja, also
schaut sich mal an.
Muss man auch mögen, ja.
Muss man auch mögen, ja.
Wie so viele. Literal Videos, ja. Also es gibt zum Beispiel Bonnie Tyler, Total Eclipse of My Heart. Das ist abstrus, wenn man sich danach
ansieht, was so Strange Guys comes,
Hot Chick. Ja, aber wirklich gesungen.
Okay,
alles klingt, man muss hinhören.
Okay, ein Johannes Zweng, wer immer das ist, hat geschrieben, ist euch schon mal aufgefallen, dass man Kommentare in Google Plus auch aus Gmail herausschreiben kann?
Ja, das war nur heute zum...
Okay.
Also wir haben ja bei der Themensammlung hier zu dieser Sendung, also das sind ja Google Plus Kommentare und man bekommt ja dann eine Benachrichtigung per E-Mail. Mir ist heute aufgefallen, dass ich in der Benachrichtigung eigentlich siehst du dann wirklich die ganze Konversation, also eigentlich genau den Ausschnitt der Kommentare auf der Google Plus Seite. Und man kann direkt von dort heraus antworten und ich war zuerst der Meinung, das ist nur eine Mail und wird dann geschickt, sondern dabei ist es, also
da kannst ist wirklich,
das ist in deiner E-Mail-Inbox quasi dieser Thread drinnen.
So, warte, den ganz ja, die bemühen sich alles zu einer Soße zu machen.
Okay. Die haben wir schon gehabt heute.
Genauso wie ich immer zusammen, dass ich immer zusammenzucke, wenn mich jemand anchattet, wenn ich gerade E-Mails checke. Das ist ja auch, die haben ja immer dieses Chatfenster da links unten bei Gmail und bei Google Plus jetzt ja auch. Also früher war das noch so wegklappbar, aber irgendwie geht das bei mir, oder gerade zur Zeit nicht, und rechts hat man jetzt immer so die Chatbar offen. Da kann man sich auf unsichtbar oder ausgelockt stellen, wenn man es nicht haben möchte oder nur zu halb haben möchte.
Ich bin immer unerreichbar.
Außer dienstags um 19 Uhr.
Genau, da bin ich auffindbar und
auffindbar.
Analog.
Real life. Okay, dann habe ich noch ein kleines Thema, nämlich der Christoph Sterndörfer, den wir schon einmal im Interview gehabt haben, OLPC, Mr. OLPC Austria sozusagen. Mhm, ja, genau. Ich weiß nicht, ob er das Blogposting geschrieben hat oder ob es einfach nur so ein OLPC News-Posting war. Auf jeden Fall gibt es ein sehr schönes Interview auf OLPC News von One Laptop Per Child. Mhm. Und zwar geht es darum um Costa Rica. Und die fangen jetzt an, OLPCs zu ein OLPC-Programm zu machen für ihre Schulen und gehen dabei auf die Erfahrungen von ihren Nachbarländern und anderen Ländern ein. Und da hat er jetzt den interviewt per E-Mail, der da verantwortlich ist, technisch. Mhm. Und der tut dann länger drüber schreiben in einem Blogposting, dass sie zum Beispiel an die Lehrer Intel Classmates gegeben haben, anstatt OLPCs, unter anderem, weil die OLPC-Tastatur für Erwachsene ein bisschen klein ist und so weiter. Und wie sie halt das deployen wollen und was ihr Ziel ist. Und es gibt ja auch Kritik an dem OLPC-Programm, dass er die technischen Skills nicht erhöht oder die, und dass sie sagen, na, das ist überhaupt nicht ihr Ziel, sondern, also die Zusammenfassung ist, sie wollen das One Laptop Per Child Projekt machen, damit die Kinder in Costa Rica eine Chance haben, also digital mitzuleben, am derzeitigen teilzuhaben, am digitalen Leben. Mhm. Weil sie einfach sehen, Costa Rica ist eine relative wohlhabende Nation für Lateinamerika. Und sie sehen aber, wenn jetzt ein Dorf oder ein Landesteil keinen Internetanschluss hat, dann kriegt er gewisse Sachen nicht mit und nimmt nicht teil. Also sowohl politisch als auch ökonomisch. Und darum geht es ihnen. Und da haben sie mit den paar Pilotprojekten, die sie jetzt schon gemacht haben, sehr positive Erfahrungen.
Okay, okay.
Also ich kann es nur empfehlen zu lesen auf OLPC News. Sehr nettes Interview.
Ja. So Leute, es stürmt.
Es kommt ein Sturm
auf. Ja, es ist 1:33.
Ich mache den begründeten Verdacht, sobald du deine zwei Themen fertig hast, die du pro Sendung
sagst. Mach's nicht beleidigt.
Ja, dann mach es schieß doch mal los. Nein, ich habe eh keine mehr. Ich habe nur so eine gewisse...
Ich habe gerade gemerkt, der Florian kann unsere Hangouts-Hörer stummschalten.
Bravo, Florian.
Na, umgekehrt.
Achso, nein, Florian hat Florian Kevin stumm geschaltet.
Achso, wer halt wen stumm schaltet. So, wahrscheinlich reden die haben da jetzt einen Nebenpodcast über unseren Podcast.
Wir haben einen Ton auf stumm geschaltet, deswegen hören wir nicht, was unsere Hangout-Besucher so reinquatschen und die unterhalten sich untereinander.
Tja,
was sind denn das für komische Menschen?
Werden wir nächstes Mal beim Florian fragen, wie toll dieser Hangout war. Ja. Okay, aber ich glaube, wir haben im Wesentlichen unsere Themenliste durch.
Mhm. Darum geht es ja nicht.
Sondern?
Spaß besser.
Also ich habe mein Zweitbier verdrückt.
Der Stream.
Okay, na bitte, dann reden wir jetzt irgendwas weiter. Nicht, dass du dein Zweitbier allein fertig trinkst.
Ein letztes Special-Thema. Bitte. Nein, ja, so, nicht. Frage ich euch.
Nein,
eigentlich
nicht. Irgendein Thema habe ich auslassen, aber das war nicht so super wichtig.
Ich kann auch einen schnellen Filmtipp abgeben.
Bitte, gib einen schnellen
Filmtipp. In 30 Sekunden.
Ja.
Vincenzo, wie heißt der? Gallo Vincenzo? Nein, der Typ, der The Cube gemacht hat, ja? The Cube?
Ja, kenne ich, aber den Namen nicht.
Genau, weiß nicht. Irgendwas mit Vincenzo.
Okay, und was hat der gemacht?
Der hat gemacht einen Film namens Nothing, habe ich das schon mal erzählt. Ist trotzdem mal eine Empfehlung, wenn man nichts anderes zu tun hat und gemeinsam schaut. Zwei Loser sind in einem Haus unter einer Autobahnbrücke, kommen eines Tages drauf, dass die restliche Welt um sie herum verschwunden ist.
Und sie leben immer noch in dem Haus, oder?
Das ist
cool. Das ist die Prämisse.
Okay.
Mal anschauen und ja.
Geht ja Richtung Cubing.
Ja, definitiv.
Okay.
Passt. Nein, ich bin leer gequatscht.
Ich auch.
Ja, ich habe auch meine wichtigsten Themen angebracht. Wir treffen uns nächsten Dienstag wieder um 19 Uhr. Seien Sie dabei. Wird auch ein Podcast Folge 63.
Bis dann.
Ciao.